Deutschlands Topsportler ganz persönlich. Sag mal mit Daniel Hör.
Auf das heutige Interview habe ich mich wirklich sehr, sehr lange gefreut. Es dreht sich um die Sportart, die ich selber in meiner Jugend ausgeübt habe, auf zugegebenermaßen deutlich niedrigerem Niveau als meine Gäste. Und es dreht sich um zwei Spieler dieser Sportart, zwei Protagonisten dieser Sportart, die sie wirklich nachhaltig geprägt haben in Deutschland und für große Erfolge gesorgt haben. Das Olympiafinale 2012, ihr sportlicher Karrierehöhepunkt. Da weiß ich noch ganz genau, wie ich das im heimischen Wohnzimmer verfolgt habe, schwitzend, daumendrückend und dann am Ende ja nicht ganz so sehr in Freudentaumel ausgebrochen bin, wie die beiden vielleicht nach ihrem Sieg, aber vielleicht annähernd. Und dementsprechend war es mir wirklich eine große Freude, mich fast 90 Minuten mit den beiden hinzusetzen. Wir haben uns getroffen bei Julius zu Hause, Julius Brink und Jonas Reckermann, das sind die beiden Gäste. Und bei Julius haben wir uns auf die Terrasse gesetzt, Corona-konform mit Abstand. Das Ganze hat stattgefunden vor dem Lockdown Light. Dementsprechend war das noch im Rahmen der gegebenen Regularien. Nicht, dass ich da jetzt in Teufelsküche komme. Haben uns zusammengesetzt und haben gesprochen über natürlich Olympia und dieses Olympiafinale, über die Weltmeisterschaft, die sie früh in ihrer Partnerschaft, vielleicht sogar zu früh in ihrer Partnerschaft gewonnen haben, über die Art und Weise, wie man zusammenarbeiten kann als Team, auch wenn man sich als Einzelcharakter vielleicht gar nicht so sehr mit dem anderen versteht oder auseinandersetzen mochte vorher. Da steckt wirklich ganz, ganz viel drin in diesem Interview. Ich freue mich sehr, im Beachvolleyball unterwegs zu sein. Kleiner Disclaimer noch oder kleiner Hinweis. Es kann sein, da wir uns draußen befunden haben, auf der Terrasse von Julius, wie gesagt, dass ab und an mal ein Wind durchs Mikrofon zieht. Ich hoffe, das stört nicht weiter. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit diesem Interview. Und wer Julius Brink und Jonas Reckermann nicht kennt, der wird sie jetzt in diesem Interview kennenlernen und bekommt vorher schon mal einen kleinen Abriss über die Biografie der beiden von Jana Wosnitzer.
Unsere heutigen Gäste haben alles erreicht, was man in ihrem Sport erreichen kann. Deutscher Meister, Europameister, Weltmeister, Olympiasieger. Doch ihr Verletzungspech sorgte dann für ein unverhofft frühes Karriereende. Aber auch nach ihrer Karriere blieben sie beide dem Sport treu. Egal ob Tanzen, Turmspringen oder als ewige Helden. Einer arbeitet mittlerweile als Lehrer, einer ist Teil des Moderatorenteams bei Sport1. Warum sie trotz des Erfolgs nie gute Freunde waren und wie wichtig Diversität für sie ist, dürfen sie heute in aller Ausführlichkeit erzählen. Also, sagt mal, Julius Brink und Jonas Reckermann.
Hallo ihr beiden.
Moin.
Hi.
Wir sitzen hier netterweise bei Julius auf der Terrasse. Ich glaube, ich darf sagen, im Rheinland, um und bei Köln.
Ja, du kannst auch sagen, dass wir mitten in Köln sitzen.
Okay. Ja, Rheinnähe, als mir die Adresse geschickt hat. Ich habe so gedacht, oh, wir könnten uns doch irgendwie auch an den Rhein setzen. Aber es ist schon ein bisschen frisch, deshalb ich bin ganz froh, dass wir Dach über dem Kopf haben und dass hier alles so geklappt hat. Es war bis zur letzten Sekunde auch ein Hängen und Würgen. Ihr wurdet jetzt eben vorgestellt. Wenn das nicht gewesen wäre, wie würdet ihr euch denn vorstellen, wenn ihr euch jetzt den Hörern vorstellen müsstet?
Oh, magst du?
Soll ich dich vorstellen oder wie wir uns selber vorstellen?
Wie ihr möchtet.
Ich finde ja, Vorstellungen macht ja zum Beispiel Markus Lanz immer sensationell, so in diesem Stil, aber das kriege ich nicht hin. So.
Kannst du es parodieren vielleicht?
Nee, auch darin bin ich so schlecht. Ich glaube, es trifft dann tatsächlich die Thematik Beachvolleyball-Olympiasieger 2012 irgendwie immer noch am besten, oder?
Ja, das war noch ein bisschen holprig, das Üben.
Oder gerne, mach du.
Ich hätte mich jetzt als Lehrer vorgestellt.
Ja. Bei mir ist danach nichts gekommen, also bleib's dabei.
Nein, gemeinsam ist es wahrscheinlich schon das Verbindendste sicherlich, was die meisten Leute kennen. Also da würde ich Julius sogar als Teamauftreten vorstellen, zustimmen und so vorstellen zu lassen.
Darauf wollte ich nämlich hinaus, Jonas, dass du jetzt im zweiten Bildungsweg, wenn man so möchte, jetzt als Lehrer mittlerweile arbeitest, so. Was ist bei dir jetzt größer quasi? Bist du für dich immer noch der Ex-Beachvolleyballer oder bist du der Lehrer, Jonas Reckermann?
Also im ersten Bildungsweg, möchte ich sagen.
Stimmt, ja, parallel zur Karriere, richtig.
Ja, ich habe ganz normal das Lehramt, also nach dem Abi direkt angefangen mit Lehramt. Das hat sich dann ein bisschen gestreckt, zugegebenermaßen. Ich glaube knapp 30 Semester, ja, Mitte 20 Semester irgendwie am Ende geworden. Ja, im Augenblick überwiegt natürlich, ich arbeite Fulltime, also Vollzeit als Lehrer und da würde ich lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass das der absolute Mittelpunkt gerade ist und die Zeiten jetzt gerade sind auch in der Schule sehr, sehr intensiv. da bleibt in der Tat relativ wenig Zeit für Betätigungen oder auch Gedanken links und rechts, aber auch ich finde es ja angenehm, so diese zwei, du hast Karrieren gesagt, oder Bildungswege zu haben und ganz, ganz weg bin ich ja jetzt auch als Lehrer nicht. Ich habe da sehr viel auch mit Sport und mit Leistungssport zu tun und fühle mich da sehr wohl.
Ich habe im Vorlauf mir ein paar Videos natürlich auf YouTube angeschaut, wie man das so macht bei der Recherche, und da habe ich auch den Matchball vom WM-Finale 2009, auf das wir gleich noch zu sprechen kommen. Und dann waren da zwei Kommentare drunter und einer war, ah, that's Mr. Reckerman, our teacher.
Wie oft
ist dir das schon passiert, dass du von deinen Schülern auch auf deine Sportlerkarriere angesprochen wirst?
Ja, die sind erstmal recht zurückhaltend. Also man merkt dann schon gut, an der Schule spricht sich sowas natürlich dann schon irgendwann rum. Witzigerweise bei den Fünftklässlern fragen die mich irgendwann, ich merke dann, ja, die wissen irgendwas, und dann drucksen die so rum und in der zweiten Woche trauen die sich, Herr Reckermann, stimmt das? Sind Sie dieser Turmspringer? Und dann ist beim ersten Mal, hey, was ist Turmspringer? Nee, nicht wirklich. Ich habe zwar mal Sport gemacht, aber bis ich dann mal gefragt habe, wie die darauf kommen, als der Zweite gefragt hat. Und die haben auch, so wie du, gegoogelt und dann ja. YouTube-Video. Und dann war da Stefan Raab Turmspringen anscheinend relativ weit oben. Und die haben mich dann gedacht, ich sei der Turmspringer. Und der spricht sich schon rum, aber noch im Rahmen. Also ich glaube, gerade mit den Älteren, dann gerade die es wissen, und viele von denen sind dann auch im Leistungssport, da hat man dann auch eine Basis, wo die dann auch mal fragen, oder dann irgendwann, wenn man sie so ein bisschen eingegroovt und kennengelernt hat, dass man dann auch mal über solche Themen sprechen kann. Aber das spielt da jetzt nicht die erste Geige. Ja, ich bin da erstmal der Lehrer und irgendwann dann vielleicht auch für die Leistungssportler auch mal der auch, ich sag mal, diese Karriere, die denen hoffentlich noch bevorsteht, dann bereits hinter mir habe und da vielleicht auch mal so ein bisschen auch, Stichwort duale Karriere, Sport und Bildung unter einen Hut zu bringen, da auch was zu sagen kann.
Es hat gerade eben ein bisschen gerauscht. Wenn jetzt ein Windstoß reinstößt hier quasi auf die Terrasse, ich hoffe, das stört euch beim Hören dann draußen nicht. Wir wollen so ein bisschen für diejenigen, die vielleicht nicht im Beachvolleyball so firm sind, so ein bisschen eure Karriere nachzeichnen. Denn es war nicht so, dass von Anfang an, ihr habt angefangen Beachvolleyball zu spielen und es gab das Team Brink-Reckermann. Das hat ja erstmal ein Stück weit gedauert. Was ist so passiert, bevor ihr euch zusammengetan habt als Team?
Boah. Viel. Weil wir haben ja letztendlich vorher ja unsere Karrieren ja schon viel, viel früher begonnen. Ich glaube, dazu gehört dann ja letztendlich auch mal so der Einstieg in den Leistungssport. Ne? Man wird ja nicht groß in der Sportart und will sofort Olympiasieger werden oder hat davon überhaupt eine Vorstellung. Also
ich will das schon, aber ich konnte es nie.
Ja, also wir kennen uns natürlich in dem Sinne schon sehr, sehr lange. Sind ja jetzt alterstechnisch auch nicht so weit auseinander. Ja, wobei, bist schon 40, ne? Bist schon
41
sogar, ja. Das habe ich ja noch vor mir. Nein, aber so hat man in etwa dann auch, wenn man durch die Juniorenjahrgänge wandelt, irgendwo noch Bezug zueinander. Und Jonas hat ja seine ersten olympischen Erfahrungen auch vor mir dann schon gemacht. Letztendlich waren wir aber auch lange Konkurrenten, ne? was dann im Beachvolleyball vor allem der Fall war. Im Hallenvolleyball weiß ich gar nicht, ob wir da gegeneinander gespielt haben. Eher nicht. Da war tatsächlich er dann auch leistungstechnisch mir doch deutlich voraus. Und da machen sich dann, finde ich, so 4 Jahre im Jugendbereich dann auch extrem bemerkbar, leistungstechnisch.
Das stimmt. Wann war so euer erster Berührungspunkt, wirklich dann auch im Herrenbereich, im Sand, dass ihr das erste Mal euch vielleicht gegenüberstandet im Netz? Könnt ihr euch daran erinnern?
Boah, was war das? Also ich meine dich mal irgendwann, also Julius dich in Fehmarn, da fehlte Julius, glaube ich, morgens erste Runde, wurde er vermisst oder so. Da war aber sehr jung, muss ich dazu sagen.
Am Abend vorher noch zu tief ins Glas geguckt, oder?
Ja, das war so eine,
das
so,
weiß ich nicht.
So eine dumme Geschichte irgendwie.
Ach, ich weiß gar nicht den Grund, erzähl ruhig.
Doch, das war in den Juniorenzeiten, in denen Beachvolleyball halt dann auch über einen Verband stärker gefördert wurde, und ich war in so einem Nachwuchsprojekt auf eine U19-Europameisterschaft, die wir dann am Jahresende spielen sollten. Wir wurden immer sehr, sehr gut mit Wildcards ausgestattet, was die Etablierten natürlich nicht so cool fanden, dass da immer 2 Plätze aus dem Hauptfeld an die Junioren gingen. Letztendlich für uns aber toll, weil wir so ein paar Hürden überspringen konnten. Ich habe es dann tatsächlich aber am Ende der Saison irgendwie dazu gebracht, es war kein alkoholischer Exzess, aber es war ein bisschen zu lang aufgeblieben an einem Freitag und an einem Samstag ging es dann in der ersten Runde im Hauptfeld auf Fehmarn eigentlich noch darum, zwei Siege einzufahren. Ich glaube, so das Niveau hatten wir und die Chance hätte dann bestanden, dass wir uns dann für die deutsche Meisterschaft qualifizieren. Fehmarn war immer so das Abschlussturnier, viel Spannung natürlich drin, wer schafft's nicht. Wir brauchten letztendlich noch ein paar Punkte und ich brauchte aber auch, glaube ich, das Bier am Freitagabend und dann habe ich einfach verpennt. Also es war nicht so, dass ich mich ins Delirium getrunken habe, aber ich habe am Samstag einfach verpennt. Und das einhergehend, dass ich Freitagabend immer noch gesehen wurde, war dann eine schlechte Mischung. Und dann kam es raus und dann haben wir natürlich auch dementsprechend gespielt. Mein Partner war natürlich unfassbar sauer auf mich.
Komisch.
Ja,
konnten wie kann das auch, nur passieren?
Ja, aber ja, also ich kam irgendwie wirklich so eine Minute vor Spielbeginn da irgendwie noch an. Und ich dachte so, okay, jetzt spielen wir aber trotzdem, ne? Also können die ja trotzdem schlagen, aber ich hatte auf jeden Fall zwei Gegner in dem Moment. Und da haben wir es dann so ein bisschen vergeigt. Und ich glaube, das hat Jonas dann mitbekommen.
So genau wusste ich das gar nicht mehr. Der ganze Geschichte, gut, dass ich die jetzt auch mal höre, aber
wir bringen Leute zusammen.
Ja. Ich glaube, das war wirklich mein, also erstmal, wo ich bewusst das Julius wahrgenommen habe und dachte so, das ist ein verrückter Vogel. Also hier die Chance zur Deutschen und das so ein bisschen, und dass er übrigens nicht alkoholisiert sein muss, um lange zu schlafen, das kann ich bestätigen. Julius kann schon gut morgens lange schlafen und das muss nichts mit Feierlichkeiten oder ähnliches
verändert sich aber gerade.
Ach echt?
Ja, ja.
Ja gut, zweites Kind.
Aber auch so kann ich nicht mehr so gut. Es tut mir verlernt.
Ich habe keine Kinder und schlafe gerne lang. Also ich kann mich damit gut identifizieren, aber ich musste auch nie auf dem Niveau oder durfte nie auf dem Niveau Sport machen. Insofern konnte ich mir das vielleicht auch eher erlauben. 2009 habt ihr euch ja dann zusammengetan als Team. Was ist so dazwischen passiert? Wie hat sich eure Beziehung zueinander, ihr habt schon gesagt, ihr seid Konkurrenten gewesen, 2008 beide Nationalteams mit verschiedenen Partnern gewesen, im Kampf um die Olympischen Spiele ja auch ein Stück weit, weil nur zwei Teams pro Land teilnehmen dürfen. Wie war eure Beziehung zueinander, bevor ihr als Team euch zusammengetan habt?
Ja, also wie du es ja gerade erwähnt, man kennt sich natürlich über die Jahre. Da ist die Beachvolleyball-Szene natürlich dann klein genug, dass man alle, die da, keine Ahnung, irgendwie das ansatzweise leistungs- oder profiorientiert machen, dann auch ganz gut kennt. Und wie du sagst, wir waren schon starke Konkurrenten. Ne? Also in dem Fall habe ich in die Röhre geguckt mit meinem damaligen Partner Mischa Obatzka, eigentlich gut gespielt. Ich glaube, wir waren am Ende Nummer 8 in der Welt oder so in der Weltrangliste, aber haben es nicht geschafft zu Peking, zu Olympischen Spielen, weil Julius mit Partner und Wer war denn noch?
Klemperer Koreng,
genau, danke. Die waren halt noch besser und die Phase davor, die zwei Jahre, der Qualifikationszeitraum für Olympia läuft über zwei Jahre, zwei Saisons. Das war schon Konkurrenzdenken, das kann man nicht anders sagen. Ist eigentlich immer so bei den Deutschen, dass man auch eher dann mit ausländischen Teams trainiert, um dann eher nicht seine Konkurrenten nochmal stärker zu machen. Man guckt schon, mit wem man das macht. Und Julius war jetzt auch nicht unbedingt Schwiegermutters Liebling auf dem Court zu seinen Gegnern, muss man sagen, zu den Deutschen noch weniger. Das ist positiv formuliert auch eine große Stärke von ihm. Ja, da holt er auch sicherlich seine Motivation und seinen Willen und er ist ein wirklicher Teamplayer, aber eben nur für das Innere, für sein Team dann halt. Ne? Und nach außen ist er dann auch zum Schiedsrichter oder Gegner auch mal eher unangenehm. So, dass
kommen wir auch auf eine Szene noch so, zu sprechen.
Ich kann mir schon denken, wo. So, dass man uns jetzt nicht unbedingt als befreundet oder ähnliches hätte bezeichnen können. Und das haben auch viele dann in der Tat, als sie gehört haben, dass wir beide uns jetzt zusammentun, hinterfragt und gedacht, oh, die beiden, das wird interessant, ob die wirklich 4 Jahre, wir wollten ja dann bis London zumindest, das war das Ziel, dann auch zusammen spielen, ob die das überhaupt durchhalten, jetzt mal unabhängig von irgendwelchen sportlichen Dingen.
Wie war dann der Prozess, sich zusammenzutun? Also wann kam das erste Mal die Idee auf? Wann habt ihr es dann entschieden, dass ihr euch zusammentut?
Ich glaube so, der sportliche Respekt war bei aller Konkurrenz eigentlich immer da. Ich glaube, da hat sich ein bisschen auch beim, wenn man es jetzt mit aktuellem Beachvolleyball vergleicht, die Situation schon verändert, weil das war, glaube ich, nicht nur Team 3, auch Team 4 war damals, also jetzt vielleicht nicht in olympischer Schlagdistanz, um Medaillen zu gewinnen, aber auch in der Qualität, sich für Olympische Spiele zu qualifizieren.
Hat man Matisik damals, oder?
Genau, aber halt noch in der jungen Variante
ja,
von
ja, klar.
Jonathan Erdmann dann. Und das war natürlich einfach eine brutale Situation, die dann viel mit uns gemacht hat. Und letztendlich schon ein bisschen andere Herangehensweise. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren.
Also wie der Prozess war, dass ihr euch als Team gefunden habt.
Genau, und so wollte ich darauf antworten. Wir kannten uns natürlich und ich wusste schon, für mich war meine Phase mit dem Christoph Diekmann zu spielen irgendwo dem Ende zugehend. Jonas war eigentlich noch karrieretechnisch voll in der Blüte und war so ein bisschen auch mit seinen Stärken noch mehr so das Puzzleteil zu mir. Auch dann in der Perspektive, wie dann unsere Trainer Beachvolleyball vielleicht auch analysiert haben und sehr vorausschauend waren und wussten, was in 4 Jahren so das Anforderungsprofil der Sportart an die Athleten darstellt. Da wussten wir dann schon spielerisch ja, gut ineinander zu greifen, sagen wir mal so. Und von daher war es eigentlich klar, dass, wenn ich es nochmal versuchen will, dass ich es mit Jonas angehen muss. Allerdings hatten wir ja so ein bisschen charakteristisch schon ganz, ganz unterschiedliche Standpunkte. Und am Anfang ist es einfach auch komisch. So sein Feindbild ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber jemand, den du besiegen willst und dem du das auch zeigst und mit dem du auf keinen Fall befreundet bist, in dem Sinne sind wir das jetzt auch nicht, aber das Leistungssport und dieser Gedanke, so ein Ticket zu gewinnen, das hat halt immer was mit mir gemacht. Und das dann abzulegen, und das geht dann ja ganz, ganz, ganz schnell. Also ich glaube, ich habe den Jonas aus Peking noch angerufen, weil ich wollte ihn dann, wie beim Fußball, bei so einem Transfer, da wollte ich ganz schnell sein. Und
ich dachte, du wolltest ihn foppen, so, hallo, ich bin gerade bei den Olympischen Spielen.
Ja, genau.
Weiß nicht, ob du es mitbekommen hast.
Ja, hast du mitbekommen, wir sind Letzter geworden. hat er sicherlich mitbekommen. Von daher haben wir dann relativ schnell uns getroffen, aber dann auch eine ganz, ganz lange Zeit gebraucht, um so die Begleitumstände irgendwie klar zu kriegen. Weil bei uns war es, glaube ich, nicht die Frage, dass wir nicht ein gutes Team stellen werden, sondern wie kriegen wir das 4 Jahre lang aufgestellt und mussten in den Bereichen drumherum viel an uns arbeiten.
Also ich hätte ihn auch kontaktiert. Also Julius war damals der beste Abwehrspieler in Deutschland, muss man nicht drum herum reden. Ich hätte ihn aber schon noch aus Peking erstmal zurückkommen lassen nach Deutschland und hätte ihn dann wie im wahren Leben. Ne? Man ruft sich an, so wie Julius jetzt gemacht hat, sagt, wollen wir einen Kaffee trinken gehen, dann tauscht man sich aus. Bei uns ging es in der Tat weniger um sportliche Dinge, sondern ich glaube, es kam direkt die Frage aus, okay, wissen wir beide, wie kriegen wir uns jetzt hier irgendwie auch als Team zum Funktionieren? Wie können wir miteinander auskommen? Welche sportliche Gedanken haben wir natürlich? Wie wollen wir unser Team aufstellen? Passt das zueinander? Und haben dann 2, 3 Treffen, glaube ich, dann gehabt. Dann stand irgendwann unser Trainerteam dann auch und dann sind wir es angegangen. Also diese sportliche Qualifikation, ich glaube beidseits, die stand überhaupt nicht zur Diskussion. Das war schon irgendwie klar, rein sportlich ist das ein totaler Fit.
Das ist auch ein Überthema, was ich gerne aufmachen würde, das Thema Teamfähigkeit, weil letztendlich ja eine sehr bewusste Entscheidung getroffen wird. Wir passen, wir funktionieren sportlich mit großer Sicherheit sehr, sehr gut zusammen, müssen aber, weil wir große Konkurrenten waren, vielleicht einige Dinge erstmal ausräumen, bevor wir überhaupt die Arbeit angehen können. War das so, dass ihr beim ersten Treffen auch sagen musstet, du damals, Timmendorf vor 2 Jahren, war nicht so gemeint, oder dass da irgendwas auch wirklich ausgeräumt werden musste? Oder?
Ausräumen würde ich nicht unbedingt sagen. Also es war jetzt auch nicht so, dass Julius irgendwann da irgendwelche Sachen von mir geklaut hätte oder so. Und dafür sind wir auch Profis genug, dass irgendwie, naja, wenn mal irgendwie auch mal ein böses Wort auf dem Feld oder so ist, das muss jetzt nicht großartig ausräumen nachher. Ne? Mhm. Dann haben wir uns auch freiwillig da zum Kaffee getroffen. Aber es war schon so, dass wir überlegt haben, okay, wir wissen beide, wir sind wirklich sehr, sehr unterschiedlich einfach auch und würden im wahren Leben wahrscheinlich nicht unbedingt im gleichen Freundeskreis unterwegs sein. Und man ist ja als Beachvolleyballer schon, das ist ja schon wie so eine Ehe. Ja, also wir sind über 200 Tage im Jahr im Ausland gemeinsam. Bis auf 4 Wochen im Jahr haben wir uns täglich gesehen. Wir haben uns sicherlich häufiger gesehen, würde ich mal behaupten, als unsere Partnerinnen zur aktiven Zeit. Das muss schon irgendwie, muss man da einen Rahmen finden, in dem sich beide wiederfinden und auch wohlfühlen und zurechtkommen. Und das gab es auszuloten, gleich zu Beginn. Und da geht natürlich, du hast Systemfähigkeit genannt, geht es natürlich los, dass man überlegt, okay, wie machen wir das? Ja? Was bringen wir ein? Und das ging bei uns mit Offenheit los. Also wir haben auch gar nicht drum herum geredet. Wir haben auch nicht gesagt, wir müssen ab heute irgendwie jetzt auf einmal Bestfreunde sein und alles irgendwie gemeinsam machen, sondern das war genau der Weg, wo wir sagten, das wird wahrscheinlich nicht der richtige sein für uns. Da ging es eher darum, okay, wie schaffen wir es zwar so gewisse Wertmaßstäbe und auch irgendwie so Teamleitplanken etc. zu haben, in denen dann aber auch jeder bleiben kann, wie er ist und auch bleiben soll. Wir reden über Zeitraum von 4 Jahren, der ist lang. Da kann man sich auch nicht verbiegen, ne? Da kann man auch nicht seinen Charakter irgendwie komplett drehen. Das war den Anspruch, den wir hatten. Es ging eher darum, okay, wie schaffen wir das? Stichwort Sportpsychologe hatten wir dann auch, einen Teampsychologen, der Lothar Linz, haben wir gesagt, ist ein wichtiger Mann für uns, wo wir von Anfang an rein, dass der auch das Ganze so ein bisschen mit drauf guckt und sind dann sehr offen und auch letztlich enthusiastisch, glaube ich, daran gegangen. Ja, also ich habe Peking verpasst, ich war heiß, noch einmal London, noch einmal Olympia. Julius, könnte ich mir denken, hatte nach Peking auch Besseres vor, auch heiß, genau, das hinter dir zu lassen und so sind das dann eigentlich angegangen.
Ich finde es ganz interessant, auch diese Freundschaftsschiene. Ich habe mir das Interview angeschaut von euch bei Markus Lanz nach dem Olympia-Erfolg damals und da habt ihr auch gesagt, ich glaube Jonas, du hast gesagt, es ist eher hinderlich, wenn man groß befreundet ist. Dann schaue ich mir jetzt die Teams aktuell an. Carla Borger, Julia Sude, schon als Kinder irgendwie in Timmendorf mit den Eltern gewesen, kennen sich lange, sind gut befreundet. Clemens Wickler und Julius Tole, die eine sensationelle Weltmeisterschaft in Hamburg spielen letztes Jahr und danach noch zusammen essen gehen, eine Pizza und privat gut befreundet sind. Warum kann das aber auch hinderlich sein, so eine Freundschaft in Leistungssportler-Dasein, gerade in so einem Zweierkonstrukt? Wer möchte?
Ich kann schon, also war ein Zitat, dann kann ich am Anfang, du kannst ja ergänzen, Julius. Also ich würde auch nicht sagen, dass es ein Fehler ist, oder es nicht funktionieren kann, wenn man befreundet ist. Ich meine, Freunde, es gibt auch von bis. Ne? Es gibt die besten Buddies im Beachvolleyball, die können Partner sein und es gibt welche, die sind komplett verfeindet. Wir sind sicherlich weder heute noch damals komplett verfeindet. Wir sind irgendwo da in der Mitte vielleicht, ja. Aber ich glaube, die Nachteile sind die, man verbringt sehr viel Zeit miteinander, man muss das Sportliche auch irgendwie dann trennen, man muss auch kritikfähig bleiben, man muss sich gewisse Dinge anhören und die Gefahr besteht natürlich immer bei so einer intensiven Partnerschaft, dass sich das eine und das andere auch mal aufeinander auswirkt. Ja, also wenn man jetzt stark befreundet ist und jetzt geht abseits irgendwie so ein bisschen, irgendwie ist ein Bruch drin, warum auch immer, der eine spannt dem anderen, nein, das vielleicht nicht, aber dann wirkt es auch zwangsläufig auf den Sport aus. Ja? Oder andersrum, wenn es im Sport kracht, man wirklich mal schlechte Phasen hat, es nicht funktioniert, dann ist die Gefahr auch groß, dass sich das auf den privaten Bereich ausübt, ne? Auswirkt. Und wenn das gar nicht da ist und das Ganze eher so ein bisschen unbefangener ist und auch nicht so dieses ist, okay, wir müssen jetzt auch außerhalb alles irgendwie gemeinsam machen, das muss auch funktionieren und wir haben die gleichen Hobbys und gehen zusammen dahin, dann bringt das schon gewisse Vorteile mit sich. Aber ich sage nicht, dass es unmöglich ist, wenn man befreundet ist, das zu machen. Man muss dann sicherlich andere Dinge aus dem Weg räumen oder andere Abmachungen treffen, dass man diese Reibung, da stehe ich zu, die finde ich wichtig in so einem Team, die muss da sein, um sich weiterzuentwickeln. Da muss man sich die vielleicht eher reinholen, vielleicht auch von außen, dann ist das die Challenge, dass man sich da um eine Stufe höher zu kommen und zu entwickeln.
Gibt's nichts mehr zu ergänzen?
Gibt's nichts zu ergänzen.
Dann würde ich gerne, das sind jetzt ganz, ganz viele verschiedene Punkte, sage ich jetzt mal, die da mit einfließen. Wie hat sich dann euer Teamkonstrukt quasi auch dann über die Jahre entwickelt, von dem Moment, als ihr euch dann zusammengetan habt, als dann war, okay, wir vom Konkurrenzdenken gegeneinander zum gemeinsamen Denken switchen, bis zu diesem Riesenerfolg, der dann letztendlich ja der Höhepunkt der Partnerschaft war, 2012 in London bei den Olympischen Spielen.
Das hat sich eigentlich fast von jeder Saison und auch innerhalb der Saison immer wieder verändert. Ich glaube, dass das grobe Konstrukt das war so, dass wir so ein 5+1 Team waren. Mhm. Zwei Athleten, so sind wir auch geblieben und eben drei Trainer, die immer wieder auch in ihren jeweiligen Rollen unterschiedliche Positionen mal näher, mal weiter entfernt vom Team eingenommen haben. Also ich glaube, da haben alle Trainer auch immer wieder eine Wandlung durchgemacht. Also deshalb glaube ich, kann man sagen, dass wir als Athleten vielleicht gar nicht, nicht nur vielleicht, wir waren nicht die Besten auf unserer Position und auch nicht das beste Team der Welt in den 4 Jahren. Was ich aber schon glaube, wir einen brutalen Vorteil hatten, war was unseren Trainerstab anging. Da waren wir sehr, sehr gut aufgestellt. Also mit Jürgen Wagner, Hans Vogt und Markus Diekmann plus dem Lothar Linz und der ist so dieses 5+1 als Sportpsychologe außen
dran. Um kurz dazwischen zu fallen, zu erklären für die Nicht-Beachvolleyballer, Jürgen Wagner und Hans Vogt wirklich Koryphäen, die dann auch ihre Hände im Spiel hatten bei Laura und Kira 4 Jahre später. Ja, ich wollte dich nicht unterbrechen, nur erklären.
Ja. Und immer noch, also haben ja immer noch ihre Hände im Spiel. Die haben sicherlich auch ihre Stärken, die sie charakteristisch einbringen, aber haben sich da auch nochmal immer wieder entwickelt, wo das auch letztendlich auch ja bei uns stattgefunden hat, dass wir erst einmal im ersten Jahr ja auch, ich glaube, eine sensationelle Saison hingelegt haben. Weltmeister geworden, sicherlich auch aus der Situation heraus, dass wir gute Spieler waren, aber hungrig, unfassbar gut gearbeitet, vielleicht auch die Konkurrenz in so einem Jahr erwischt haben, wo sie eben vielleicht auch ein bisschen satter, ein bisschen zufriedener von Olympischen Spielen kamen. Die Teams hatten sich da auch noch nicht so sehr neu aufgesplittet, also passte das sehr, sehr gut für uns. Und auch unser Trainerteam war ja dahingehend genauso hungrig. Jürgen Wagner war noch kein Goldcoach und auch Hans Vogt hatte sicherlich viel Erfahrung auch in anderen Sportarten, aber dieser ultimative Titel im Beachvolleyball, der war auch nicht da. Und Markus Diekmann als Spieler eben bei Olympischen Spielen dabei, aber keine großen Titel, jetzt bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen oder Medaillen gesammelt. Von daher war der Hunger auf jeden Fall da. Und dann haben wir, glaube ich, sehr, sehr viel auch gelernt in dem ersten Jahr, dann auch aus den Rückschlägen in dem Folgejahr, die Positionen der Coaches immer wieder angepasst. Wir hatten am Anfang sicherlich Jürgen Wagner in der Rolle, die so eine klassische Headcoach-Situation hatte. Wir hatten es im Jahr 2010 dann, dass wir Hans Vogt stärker eingebunden haben. Also da waren wir sehr, sehr gut aufgestellt, dass da viel Flexibilität war.
In London Markus dann zwischendurch auf einmal relativ Markus prominent. Also das war sicherlich eine Stärke.
Das heißt, das war ein sehr, sehr flüssiges Konzept in Anführungsstrichen. Wenn man den einen Trainer mehr gebraucht hat, hat man ihm als Sportler, man stellt ja den Trainer als Sportler dann auch an den Beachvolleyball, ne? Und kann das dann zuweisen oder wie hat das bei euch funktioniert? Ja. Oder wie hat dann auch der Verband seine Finger drin gehabt?
Ach, Verband gar nicht. Okay. Den haben wir außen vor gelassen bei der Planung. Nee, in der Tat. Also Beachvolleyballer sind so ein bisschen wie so ein Startup-Unternehmen. Also man findet sich erstmal selbst und dann das Team um das Team auch. Ist gut und schlecht zugleich. Man darf selber entscheiden, welche Trainer einen durch den Sand scheuchen, das schlecht ist. Man muss sie auch bezahlen. und auch im Zweifel entlassen oder die Partnerschaft beenden, wie auch immer. Das war bei uns wirklich, also die Trainer waren auch sehr unterschiedlich, muss ich dazu sagen. Julius und ich sind sehr unterschiedlich und die Trainer waren auch alle sehr starke Persönlichkeiten, aber alle mit unterschiedlichen Stärken und Potenzialen. Und natürlich hatte man da auch dann seine Leute, ich sag mal so ein Hans Vogt, wenn es irgendwie darum ging, mich hat mal irgendwas, was weiß ich, Wissenschaftliches interessiert, dann wusste ich vielleicht, okay, und habe ich mir mit ihm mal, Markus ist mein ehemaliger Partner im Übrigen, Markus Diekmann, mit dem war ich in Athen dann bei Olympia, der ist eher der Spielertyp, der war auch deutlich jünger dann, also wenn man mal, was weiß ich, mal mit jemand aus seiner Altersstufe vielleicht auch mal nicht über Volleyball oder so reden wollte, dann war er vielleicht eher der. Jürgen Wagner war ein sehr sensibler Typ, der sich auch gut reinversetzen konnte in allen. Ja, also wenn es um kommunikative Dinge ist, wäre er vielleicht der erste Ansprechpartner. Und die hatten auch alle die Größe, dann zum richtigen Zeitpunkt, wie zum Beispiel auch in London, dann vielleicht auch mal die Position zu tauschen und vielleicht auch mal in dem Moment nicht ganz sich nach vorne einzubringen, sondern einen Schritt zurück machen, weil sie wussten, für das Team ist es an der Stelle jetzt richtig, diesen Schritt zu machen. Und wir hatten schon auch ein sehr, sehr starkes Trainerteam.
Schauen wir mal auf die Erfolge. Also ihr habt ja dann 4 Jahre Partnerschaft gehabt letztendlich, in denen ihr sehr erfolgreich gespielt habt. Einmal Weltmeister, einmal Olympiasieger. Bronze habt ihr noch geholt bei der Weltmeisterschaft 2011, 2-mal Europameister. Also da ist schon einiges zusammengekommen in den 4 Jahren, muss man sagen. Wie seid ihr dann mit den Erfolgen umgegangen? Also es ist ja auch im Beachvolleyball so, bei einer Randsportart, nur durch diese ganz großen Erfolge bekommt man dann vielleicht auch eine breitere Öffentlichkeit. Wie geht man dann mit Erfolgen um in so einer Situation? Ist man dann, kann man den Erfolg genießen oder ist dann auch gleichzeitig der Gedanke, jetzt habe ich eine Chance, mich vielleicht auf einer anderen Stufe zu vermarkten und den Erfolg breitzuschlagen und damit Geld zu verdienen, was ja auch nicht Sinn des Sports ist, aber damit wird ja letztendlich der Lebensunterhalt verdient.
Ja, also ich habe es eingangs mal kurz erwähnt, bei uns war es die besondere Situation, dass jetzt rückbetrachtend nach Olympia nicht mehr viel kam. Also wir hatten uns damals auf diese 4 Jahre irgendwo eingestellt. Das war auch wirklich bis zu den Olympischen Spielen irgendwo geplant. Körperlich kam Jonas da ja auch mit auf letzter Rille dann in dem Sinne an. Sorry. Und bei mir hat es dann letztendlich auch nicht für viel mehr dann gereicht. Das heißt, Vermarktung danach hat sicherlich stattgefunden, aber nicht mehr als Athlet, ne? Beziehungsweise nur noch in Teilen. Und die Titel vorher, sicherlich haben die uns geholfen, auch ein hohes Maß an Einnahmen zu generieren, die wir ja aber, und da haben wir vielleicht auch eine ganz andere Situation, dann wieder in unseren, ja, in unser Staff auch rückfließen lassen mussten, ne? Also wir haben immer wieder auch ja, Preisgelder so dann, ja, oder haben die Trainer an den Preisgeldern partizipieren lassen und hatten immer wieder auch so, ah klar, so Fixum-Deals, aber dann, wenn es gut gelaufen ist, haben die Trainer da dann auch viel von bekommen. Und ich fand das eigentlich bei uns auch so in den Summen immer ein sehr angenehmes Verhältnis zu der Leistung. Also es waren sicherlich Beträge, die man jetzt immer noch mal gerne auf dem Konto hätte. Aber es war jetzt auch nicht so, dass es jetzt wie zum Beispiel im Fußball plötzlich ein Spieler für 100 Millionen irgendwo hin transferiert wird, wo man dann schon mal echt mal drüber nachdenken muss. 100 Millionen, wie viele Nullen sind das noch mal? Und ich fand, das war bei uns immer sehr angenehm. Also es hätte immer mehr sein können. Aber ich glaube, wir haben uns den Erfolg dann auch immer gut erarbeitet und dann passte auch der finanzielle Lohn.
Also ich glaube, das eine ist, was Julius sagt, in der Tat so eine richtige Zäsur, gerade was die auch Öffentlichkeit und diese ganzen Dinge und Aufmerksamkeit und auch vielleicht finanziell war, sicherlich nach London. Also Olympiasieg ist in Deutschland zumindest in unserer Sportart was ganz anderes als eine DM, EM oder WM. Das ist so. Also von der WM in Rom, sind wir Weltmeister geworden. Keine Ahnung, da gab es einen Artikel in der Süddeutschen. Ich weiß gar nicht, ob sie in irgendwelche Fernsehnachrichten geschafft haben. Das war eine sportliche Randnotiz. Muss man so sagen. Olympiasieg, das war so, wie sich wahrscheinlich ein Fußballnationalspieler sonst so ungefähr fühlt, ne, danach. Also 11 Millionen oder 10 Millionen Leute haben es gesehen. Egal, wo man hing auf der Straße, man wurde erkannt. Das war was völlig anderes. Und hätten wir dann weiter gespielt, wäre das sicherlich auch nochmal vermarktungstechnisch anders ausgeschlachtet worden, als es jetzt der Fall war. Die andere Summe ist aber Ding ist aber eher das, was es so mit einem selber macht. So. Und dann war sicherlich der WM-Sieg gleich im ersten Jahr, auch wenn es nach außen gar nicht so wahrgenommen wurde, für uns selber war das Fluch und Segen zugleich. Also natürlich, einen WM-Sieg nimmt man gerne mit, aber eigentlich waren wir auf London ausgerichtet, rein gedanklich. Wir haben auch Dinge angestoßen, Stichwort Innovationen, wo wir klar waren, die werden sich erst in 2-3 Jahren auszahlen. Ja, und auf einmal waren wir Weltmeister. Und damit ist auch nicht so ganz leicht umzugehen, wenn man auf einmal dann im ersten Jahr schon da sich das beste Team der Welt nennen darf und vielleicht auch muss, weil motivationstechnisch und all das ist auch nicht ganz so leicht, damit umzugehen, wenn man das nach dem ersten Jahr schon hat. Und ich glaube, das war mit ein Grund, warum wir im zweiten Jahr dann schon auch einen Abfall hatten. Weil unbewusst macht man vielleicht dann doch, du hast erwähnt, im ersten Jahr waren so heiß und hungrig und du hast es auch mal gesagt, dann latent fehlen dann vielleicht 2-3% und an der Weltspitze macht sich das dann bemerkbar. Ne? Und deswegen war der WM-Titel rein sportlich, ist vielleicht sogar höherwertig als der Olympiasieg, weil es sind einfach noch mehr nordamerikanische Teams dabei, mehr brasilianische Teams, da dürfen dann 4 mit Wildcard 5 dann, glaube ich, teilnehmen, ne? Bei Olympia nur 2. Ja. Also musste sehr viel mehr gute Teams aus dem Weg räumen, noch als bei Olympia. Aber nach außen hin, klar, war London dann das große Ding.
Ich finde das ganz interessant zu sagen, so ein WM-Sieg, das begegnet einem ja tatsächlich häufiger, wenn man so über das Stichwort Periodisierung spricht, sage ich mal. Also, dass man sagt, der Titel kam eigentlich zu einem falschen Zeitpunkt, wenn man so möchte.
Er ist nie falsch.
Also der Titel an sich ist nie falsch. Also das fühlt sich wahrscheinlich auch jetzt noch gut an, zu sagen, ich bin mal Weltmeister in meiner Sportart geworden. Aber zwingt man sich dann dazu, den Titel relativ schnell beiseite zu schieben oder dass man ihn gar nicht richtig genießen kann, weil man denkt, das große Ziel kommt aber erst noch eigentlich? Oder was geht dann so in den Köpfen
vor? Ich habe es in der Tat versucht. Also ich habe wirklich gedacht, okay, schön, super, nehmen wir gerne mit. Aber es sind noch so viele Dinge, die noch unausgegoren waren, auch bei der WM. Wir haben dort gut gespielt, keine Frage, aber wir waren nicht am Limit. Es fühlte sich nicht an wie das ist unser Limit. Und wie Julius vorhin sagte, viele andere Teams waren nach olympisches Jahr. Da ist es oft so, dass die Qualität so ein bisschen niedriger ist. Viele Teams waren nicht am Limit. Wir wussten, die werden deutlich besser werden. Das wird nicht reichen, was wir dort gezeigt haben, selbst wenn wir es wiederholen würden, um in London dann was mitzunehmen. Und deswegen habe ich wirklich gedacht, gut, aber jetzt ist ein Haken dran. Ne? Jetzt ist Saison vielleicht vorbei, aber jetzt bereiten wir uns auf die nächsten vor und habe da wirklich versucht, in Techniken zu denken, in Taktiken zu gucken, wo haben wir noch Potenziale und mir bewusst zu machen, okay, da müssen wir auch hin, wenn wir unser eigentliches Ziel dann London positiv gestalten wollen.
Das ist eine gnadenlose Einstellung irgendwie. Also allein wenn ich überlege, kann man ja sagen, ich bin auch ein Beachvolleyball-begeisterter Mensch, arbeite ja auch in dem Bereich, was ich abgefeiert habe, als es dann in London wirklich auch abging und da, also wir kommen auch aufs Finale noch zu sprechen, das war ja auch an Drama kaum zu überbieten, aber auch die Erfolge dann, also das hat bei mir eher sogar gedauert, als Fan, der nichts mit euch persönlich irgendwie zu tun hatte, damals, hat das gedauert, das sacken zu lassen, geil, ein deutsches Team ist Olympiasieger oder Weltmeister damals. Wenn man selber als Sportler dann das gar nicht so richtig, sich zwingt, das nicht richtig auszukosten. Wie war das bei dir, Julius?
Ja, nach dem Olympiasieg haben wir es, glaube ich, schon ein Stück weit auch ausgekostet.
Ja, aber bei der WM. Bei der WM,
bei der WM habe ich es definitiv auch ausgekostet. War sicherlich eine Lektion, jetzt für mich auch im Umgang mit Erfolg. Wir sprechen ja immer, wenn überhaupt, dann über Umgang mit Misserfolg. Und für mich war es wirklich immer wichtig, auch Erfolge irgendwo ein Stück weit zu genießen. Nach der WM, das war dann letztendlich ja auch der Beginn einer, oder wir waren mittendrin in auch einer großartigen Siegesserie. Es war, glaube ich, in dem Jahr nicht nur der WM-Titel, den wir gewonnen haben, sondern wir haben quasi einen Weltrekord an aufeinanderfolgend gewonnenen Spielen erzielt. Wir haben mehrere Grand Slams, so hieß es damals ja, hintereinander auch gewonnen. Also wir haben uns letztendlich ganz, ganz viele Träume erfüllt und so ein Benchmark, wird man jetzt modern sagen, gesetzt, was es eben so in dem Sinne auch noch nicht gab. Und wir waren einfach so in dem Jahr das Team der Stunde. Und ich glaube, dass der WM-Titel uns unmittelbar eher beflügelt hat, dass es Kräfte freigesetzt hat und immer auch die Frage war, wann können wir auch körperlich das Ganze nicht mehr irgendwo handeln, weil wir auch von den Körperkonstitutionen nicht die Typen sind, die Turnier auf Turnier spielen konnten. Wir brauchten dann schon eher auch mal immer wie mal eine Woche Pause, und gegenüber den Brasilianern, wenn man reingeschaut hat, haben die meistens und auch die Amerikaner viel mehr Turniere gespielt. Ich glaube, das große Problem war dann, den Kopf klar zu kriegen im Winter dann. Und bei uns war es eben in der Saison von 2009 auf 2010 so, dass der Ball gewechselt wurde. Das war, glaube ich, so eine, ja, noch eine Zäsur. Wir hatten einen riesen Vorteil, dass Hans Vogt das sehr, sehr gut analysiert hat, was die Flugeigenschaften des neuen Spielgeräts sind. Und die Trainer hatten eine glorreiche Idee, nämlich uns in eine längere Winterpause zu stecken mit Freigaben oder ja, Freiheiten, dass wir im Athletiktraining sicherlich weiter Gas geben, aber eben nicht miteinander tagtäglich am Balltraining sind. Und ich weiß, ich habe da einen sehr, sehr schönen Urlaub gemacht. Erst in Nordamerika, dann in Südamerika. Wir hatten eine sensationelle Zeit und ich habe da auch mich sehr, sehr gut gehen lassen, sagen wir mal so. Kam mit ein paar Kilo Übergewicht wieder zurück. Ich habe auch trainiert, also es war jetzt nicht so, dass das
körperlich auch sportlich trainiert oder am Glas trainiert?
Ich habe auch beides. Also ich habe unser Trainingsprogramm durchgezogen, nur wenn du dreimal so viel isst, wie du letztendlich verbrennst, dann war das vielleicht so ein bisschen der Ausdruck der Problematik, dass man mit Erfolg auch lernen muss, umzugehen. Und das ist mir in dem Jahr noch nicht richtig gut gelungen.
Ich sehe gerade, also ich würde jetzt gern aufs Olympia-Finale und auf Olympia generell 2012 eingehen. Ich sehe nur von der Zeit her, wir hatten gesagt ungefähr dreiviertel Stunde bis Stunde. Das könnte knapp werden. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Zeit. Ansonsten muss ich schauen, dass ich ein bisschen Gas gebe. Schauen wir auf diese Olympischen Spiele 2012 London, die euch sicherlich dann auch deutschlandweit bekannt gemacht haben. Beachvolleyball auch traditionell ja mit die meist eingeschaltete Disziplin tatsächlich bei den Olympischen Spielen im Sommer. War dann für euch ein anderer Druck irgendwie auf dem Kessel, weil ihr wisst, wir können theoretisch alle schlagen. Wir haben es 2009, auch wenn es dann 3 Jahre her war, gezeigt, dass wir die Besten der Welt sein können, aufgrund dieses WM-Titels? Oder war sowieso von Anfang an klar, jetzt ist der Punkt, wo wir dann die Medaille uns einsammeln wollen?
Weder noch, würde ich sagen. Also die Situation war ja dann doch eine ganz andere. Ja, klar, 2009, es war schon auch wichtig, dass wir wussten, wir können bei großen Turnieren auch unser Bestes abrufen. Das war eine wichtige Erfahrung. Also wir haben gerade viele negative Aspekte des WM-Titels genannt. Das war auf jeden Fall ein guter. Nur die Situation war eine ganz andere. Wir wurden danach in den Jahren, das waren gute Jahre, aber schon nochmal geerdet. So dominant wie 2009 waren wir nie wieder. Und hatten dann auch, es ging auch 2011 dann ja schon los, mit Verletzungen, insbesondere ich hatte sehr mit Verletzungen zu tun. Beide auch eine Knie-OP zwischendurch gehabt. Und es war lange nicht klar, ob wir überhaupt in London würden spielen können. Also es war so, ich hatte im Winter schon ganz viel mit Rücken- und Schulterproblemen zu tun, hatte im Mai dann eigentlich schon einen Termin für eine Schulter-OP, wo ich dann eines der ganz wenigen Male heraus, eine der ganz wenigen Male aus dem Bauch heraus entschieden habe. Ich sprach vom Kopf her viel dafür, das zu machen und zu hoffen, dass es dann in London alles wieder in Ordnung ist. Aber irgendwie fühlte es sich komisch an. Also da das Gefühl raus zu sein, auch gar nicht genau zu wissen, wie wird athletisch dann aussehen. Und als dann klar war, dass wir körperlich nicht in der besten Verfassung sein können in London, wenn ich die OP mache, also ich nicht, habe ich gesagt, nee, mache ich nicht. Auch wenn es das Risiko birgt, gar nicht teilnehmen zu können. Entweder starten wir dort mit Chancen und auch körperlich in der Lage zu sein, 2 Wochen durchzustehen oder sind nicht meine Spiele. Und für Julius war es natürlich noch schwieriger, da konnte er gar nichts machen. Der musste immer hoffen, dass ich zurückkomme, musste irgendwie alleine trainieren. Ich habe mehr Zeit auf irgendwelchen Physio- oder Ärztebänken verbracht als im Sand. Und können Julius mal was dazu sagen? Ich glaube, Julius wusste auch lange nicht, ob er überhaupt dann mir die Stange halten soll, weil man darf verletzungsmäßig auch ummelden kurz vorher. Also hätte die Chance gehabt, dann auch zu sagen, nee, das wird mit Jonas nichts, ich melde um. Und deswegen,
weiß ich gar nicht, hätte ich das einfach machen können?
Hat keiner gesagt.
Jetzt kommst du raus. Auch dein Veto einlegen. Wäre ja, mal gut. Sportrechtlich auch interessant.
Das stimmt. Aber es war da lange nicht klar, ob es überhaupt geht. Und ich glaube, das Schlüsselmoment war dann eine Woche vor Olympia. Oder 10 Tage war dann ein Grand Slam in Klagenfurt. Und wir hatten vorher wirklich nur Grütze gespielt, muss man so sagen. Also wir hatten überhaupt nur, ich glaube, 3 Turniere vorher teilnehmen können. Da war ein 17. Platz bei irgendwo mal 9. Aber weder vom Platz noch vom Niveau her das, was wir uns irgendwie vorgestellt haben und womit wir in der Lage gewesen wären, in London irgendwas zu holen. Und ich habe mich dann ja so ein bisschen durchkämpfen müssen mit der Schulter. Klagenfurt haben wir dann aber ein sehr gutes Grand Slam gespielt. Zwar auch nur in Anführungszeichen 5. geworden, aber auch ein richtig gutes Viertelfinale gegen ein brasilianisches Team. War richtig gutes Niveau, ganz knapp nur gescheitert. Und ich glaube, das war wichtig für uns vom Kopf. Wir wussten, okay, wir können unser bestes oder annähernd bestes Beachvolleyball spielen. Körperlich sind wir in der Lage dazu, also gerade ich dann, ich bin in der Lage dazu, das zu machen. Und mit dem Gefühl fährst du dann eigentlich eher beschwingt dann nach London und hast nicht den Druck, weil wenn du vorher kurz davor warst zu sagen, wir können gar nicht spielen und auf einmal verhisst und sagst, okay, es ist doch erstens möglich zu spielen, zweitens, wir können auch gutes Volleyball spielen. Der Druck war von außen vielleicht da. Wir haben eigentlich, das haben wir, glaube ich, im Team ganz gut gemacht, ist immer eingeordnet und uns waren diese äußeren Faktoren relativ egal. Also wenn es irgendwelche Presse oder irgendwelche klugen Trainer oder Verbände gesagt haben, ja hier, das ist unser Team und die müssen, das konnten wir ganz gut damit umgehen. Intern haben wir uns abgesprochen, gesagt, was erwarten wir. Und das war so die Ausgangssituation. Ja, und das war eigentlich ein ganz gutes Gefühl, zu wissen, okay, wir können das Beste abrufen. Wenn wir das machen, wird es schwer für jedes Team der Welt, uns zu schlagen. Das war so mein Gefühl. Ja, wenn wir es schaffen, das in den Sand zu setzen, also im positiven Sinne in den Sand zu bringen, dann müssen uns andere erstmal schlagen. Und Vorrunde war wichtig, ne, dass wir da recht souverän durchgegangen sind. Das gab einem dann auch nochmal so den Mut für die K.O.-Runde. Und das war so diese psychologische Gemengelage dann eigentlich in London.
Eine Anekdote muss ich kurz erzählen zu dem Turnier in Klagenfurt damals. Julius kennt sie, glaube ich, schon. Da war ich mit meiner Familie tatsächlich auch im Urlaub und wollte dann zum Turnier, um euch zu sehen. Damals noch, weiß nicht, wie alt war ich da, 15, 16. Und dann war ich am Sidecourt und war bei Evandro, dem Brasilianer, der ein paar Jahre später Weltmeister geworden ist und habe mich total in den verliebt, dass ich euch gar nicht live gesehen habe, also in seine Spielart verliebt. Und dann kamen eben diese Olympischen Spiele und Vorrunde souverän durch und dann fing es ja so an. Irgendwann kommt man ja ins Nachdenken und dann kamen ja die beiden Spiele gegen die brasilianischen Duos, wo es dann wirklich war, okay, das hier geht's jetzt wirklich um Medaillen, hier geht's dann um Bronze, Silber, Gold potenziell. Ändert sich dann auch so eine Geisteshaltung in Anführungsstrichen, dass man sagt, okay, wir machen uns keinen Druck, wenn es dann um die Medaillen geht, oder ist es dann trotzdem so ein Spiel von Spiel zu Spiel denken?
Also letztendlich finde ich, sind so olympische Spiele auch im Rhythmus ja mal ganz, ganz andere Turniere als die wir sonst spielen. Mittlerweile wird ja eine WM auch sehr langgezogen gespielt, aber bei uns war es damals, dass eine WM, glaube ich, innerhalb einer Woche oder innerhalb 5-6 Tagen gespielt wurde. Und das waren auch die ersten Olympischen Spiele, die, glaube ich, über 12 Tage gespielt wurden. Was bedeutet, dass man, oder lass es 11 oder 13.
Nee, wir wissen das nur nicht, weil wir so früh rausgeflogen sind, weil wir spielen vorher. Ich glaube, das war damals, für uns war das immer kürzer, aber ich glaube, die waren immer schon 12 Tage. Okay, das kann auch gut.
Auf jeden Fall kommst du dann da an und musst, du hast ja auch keine Möglichkeit, sowas vorher mal durchzuspielen. Und vor allem ist, finde ich, die Krux, du musst mit dieser Zeit dort vor Ort sehr, sehr gut umgehen. Und auch mal freie Tage einplanen, die dann aber wiederum so aussahen, dass ich oftmals dann das Training alleine absolviert habe, weil Jonas eben noch
gepflegt wurde
vom Einsatz davor. Also das waren aber aufgrund der Begleitumstände so komische Olympische Spiele oder diese Wettkampfzeit so komisch, dich dann da auch auf dem Feld immer wieder alleine vorzufinden mit deinem Trainerteam und letztendlich aber sich irgendwie so ein Flow einstellte, weil es lief ja. Es war zwar extrem komisch, dass du dich nicht mit deinem Partner zusammen auf ein Spiel vorbereiten kannst. Du kannst auch das Scouting zum Beispiel ja gar nicht so gut umsetzen, weil man gewisse Blockabwehrsituationen ja schwerer simulieren kann, wenn da vorne der dünne Markus Diekmann im Block irgendwas vorgibt. Aber ja, am Ende haben wir die Spiele halt gewonnen. Und so stellte sich das, finde ich, relativ schnell ein. Und alle Situationen, die für uns ja heikel oder schwer zu lösen waren, ja, auch so ein Team zum Beispiel Ricardo zusammen mit Pedro Cunha, die wir dann auf dem Weg dahin geschlagen haben, die mochten wir nicht so gerne. Die haben wir in Klagenfurt schmerzhafte Finalniederlage eingesteckt, wo wir wirklich nicht so zum Zuge kamen. Dann hatten wir die Letten irgendwann, auch ein sehr, sehr spielstarkes Team, dann auch gegen uns, wo wir auch dachten immer so, ui, also, ob ich die jetzt unbedingt in so einem Tableau haben will, eher nicht. Und all diese Fragen, die lösten sich so peu à peu auf und irgendwann haben wir dann auch, glaube ich, aufgehört, uns irgendwo so Zweifel einzureden, sondern einfach gespielt, einfach wieder das in den Vordergrund gestellt, was uns Spaß macht. Und klar, hinten raus vorm Halbfinale hatten wir zum Beispiel eine super schwierige Situation, fand ich persönlich, gegen die Holländer, gegen gute Freunde von uns zu spielen, deren Historie man bei Olympischen Spielen dann eben auch kannte, die auch so ein bisschen ungekrönt dann aus ihrer Karriere herausgegangen sind, eigentlich auch sportlich das Potenzial gehabt hätten, olympische Medaillen mal zu gewinnen. 2008 Vierter geworden, ne, sind sie? Nicht Nomadosrell, haben sie doch gegen Georgia verloren.
Ich versuche das mal parallel hier zu verifizieren.
Verifizieren und wir spielen dann im Halbfinale gegen sie. Das fand ich eigentlich das schwierigste Spiel, weil man da tatsächlich dann wusste, wenn du da gewinnst, dann hast du eine Medaille sicher. Und das war jetzt für mich so ein bisschen das übergeordnete Ziel, eine Medaille bei Olympischen Spielen zu gewinnen. Das war sowas, was ich so als Beachvolleyball-Lebensziel für mich so erträumt habe. Eigentlich gar, na, Ziel ist es eigentlich nicht mehr gewesen. Es war so ein Traum, der dann in Erfüllung gehen kann. Und das Spiel spielt nicht jeden Tag.
Das stimmt. Ihr wart ja dann in diesem Flow, ihr habt es ja beschrieben, die gute Vorrunde war dann wichtig und dann kommt man in so einen Spielfluss rein. Wie oft hattest du Angst, dass der Rücken von Jonas dann doch oder die Schulter dann in dem Fall schlapp macht?
Eigentlich nicht. Also in der Saison, in der Vorbereitung hatte ich schon ab und zu auch meine Bedenken, ob das alles so gut geht, ne? Und das war ja keine Verletzung, wo du jetzt weißt, okay, gib ihm mal 2-3 Wochen Zeit, muskulär wird sich das alles wieder einpendeln, sondern die Diskussionen mit jemandem anders zu spielen, die waren ja wirklich, wir haben das schon durchgespielt.
Und, ach doch.
Also wir haben es im Team mal durchgespielt, von den Modalitäten her, ne? Aber ich wusste, dass wenn er mal antritt, dann kriegst du ihn da auch nicht so schnell wieder raus. Also das hätte wirklich irgendwie schon arg ausgehen müssen, beziehungsweise wahrscheinlich auch irgendwie mit ärztlichem Rat ihm zu sagen, pass mal auf, das lässt du jetzt besser. Also ich glaube, da war er dann auch so heiß drauf, das dann zu schaffen. Und ich glaube, dann die Bestätigung, dass es doch immer irgendwie wieder klappt und der Körper sich auch immer wieder erholen kann und wir echt letztendlich auch das ja nicht irgendwie so beiläufig, sondern wir haben da für uns auch geil gespielt. Irgendwie komisch bei der Vorbereitung jeweils ohne Training dann das nochmal so abzurufen, war genial. Und letztendlich war es aber auch schön, dass wir so einen Titel errungen haben und wirklich ja alle ausschalten mussten, die da Rang und Namen hatten.
Ganz überraschende Analyse von mir. Es hat sich gelohnt, dass ihr dann doch gemeinsam angetreten seid in London. Ganz überraschend, dann kam dieses Finale und das Finale war ja auch an Dramatik kaum zu überbieten. 4 Matchbälle hattet ihr, glaube ich, oder 3 Matchbälle zunächst. Dann werden die 3 Matchbälle von den Brasilianern, gegen die ihr gespielt habt, auch 2 absolute Legenden des Sports, mittlerweile auch Alisson. Und dann habe ich mir zu Hause gedacht, das kann eigentlich jetzt 3 Matchbälle gegen sich, ich glaube, viele haben das gedacht, 3 Matchbälle nicht verwertet, eigene Matchbälle und jetzt 14 beide im Tiebreak. wie habt ihr es geschafft, euch da wieder rauszuziehen? Und jetzt kommt mir nicht mit, wir haben von Ball zu Ball gedacht. Also das ist sowieso klar.
Das haben wir ja vorher gezeigt, dass das nicht geklappt hat. Ja.
Also ich glaube schon, eine sehr große Stärke von uns, vielleicht auch wegen der Probleme auch im Vorfeld, war so unsere mentale Stärke. Ja, also wir waren schon sehr fokussiert, wir waren sehr auf die Sache an sich. Bei all den Dingen, die vorher auch schief gelaufen waren und auch beim Turnier, lief ja nicht alles glatt. In dem Moment, wo Spiel war, haben wir gedacht so, jetzt ist alles andere auch egal, jetzt ist das unser Spiel und wir machen jetzt das Beste draus. Und da hilft auch sicherlich die olympische Erfahrung, die wir vorher hatten, das ist so. Olympia ist ein anderes Turnier, Julius hat es vorher erwähnt, ganz andere Rahmenbedingungen, die hatten wir. Und wir haben uns wirklich sehr gut fokussieren können. Und bis 14:11 würde ich sagen, doch, es war so. Wir haben von Punkt zu Punkt gedacht und haben es auch recht gut ausklammern können, glaube ich, dass es hier gerade das wichtigste Spiel unserer Karriere ist und haben uns auf das Spiel an sich konzentriert. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, bei 14 beide oder bei 13-14 hätte ich nicht daran gedacht, Mist, das ist jetzt aber doch, und die Gedankenspiele brauchst du eigentlich nicht, also die bringen dich nicht weiter. Das kannst du später drüber nachdenken, aber im Spiel selbst sollst du lieber taktisch, technisch denken, was mache ich für den nächsten Ball, und ganz frei machen konnten wir uns dann sicherlich nicht, zumal der letzte Matchball, der vorläufig letzte, der ist ja ganz dämlich, war doch der letzte, ne? Der dann reinfiel auch noch zwischen uns, gar kein guter Aufschlag, also Erfolg gibt ihm recht, aber das war kein harter Aufschlag. Wir gehen beide vielleicht so einen halben Meter zur Seite, statt den zu nehmen. Und 14 beide, da ist halt das Momentum wahrscheinlich für die meisten, du sagst, es ist da schon gekippt. Gerade wenn der Favorit dann aufholt. Ne? Die Brasilianer waren nun mal die Favoriten.
Amtierender Weltmeister, glaube ich, auch damals.
Amtierender Weltmeister und auch Nummer 1 in dem Jahr. Ja, und dann muss man, glaube ich, und das haben wir dann schon gemacht. Ich habe gesehen, Julius hat da kurz einmal Boden gefunden. Ich sage, nee, jetzt... Das können wir jetzt nicht zulassen. Hab dann, ich weiß nicht mehr genau, wir haben irgendwie gesagt, komm, Entschuldigung für die Aussprache, aber scheiß drauf. Es ist nur okay. Ein Sideout. Ja, wir sind eine Annahme, das ist im Beachvolleyball noch ein Vorteil. Wir holen jetzt, egal wie, wir holen diesen einen Sideout jetzt und dann haben wir wieder Matchball. Und für mich war in dem Moment irgendwie klar, wenn wir den jetzt nicht machen, also 15, ich glaube, von dem hätten wir uns nur schwer erholen können. Aber diesen einen Ball zum nächsten Matchball, der war, glaube ich, brutal wichtig. Und Brasilianer aus meiner Sicht, nachher lässt einfach sagen, da vielleicht auch nicht ganz dabei gewesen vom Kopf, haben taktisch auch nicht super gespielt, finde ich, haben uns die Chance gegeben und so war das eigentlich immer so, wenn man uns die Möglichkeit gibt, dann haben wir sie auch sehr oft dann ergriffen und dann ging es noch gut aus.
Und dann kam der entscheidende Match, weil der ja auch einer der am kontroversesten diskutierten Punkte im Beachvolleyball
deutlich aus.
um das nachzuzeichnen, Diagonalangriff, der sehr eng an die Linie rangeht, so möchte ich es mal formulieren. Julius, du standst näher dran mit dem Blick. Was hast du in dem Moment gedacht? Was war dein erster Gedanke? Jetzt ist ja verjährt.
Nee, mein erster Gedanke war, ich wollte diesen Ball abwehren. Also das war ein Angriff, der war sehr, sehr gut aus unserer Sicht geschlagen. Von außen betrachtet war er auch maximal nah an die Linie ran, aber er war dann eben dann doch auch aus. Und all das, was man jetzt eben ja, an Bildern anschauen kann, ich glaube, ich habe mir noch nie einen Ballwechsel so oft angeschaut wie den, weil er natürlich auch so ein bisschen so ein Mythos hat, ist ein bisschen wie das Wembley-Tor dann eben bei uns in unserer Sportart und hat ja auch dazu geführt, dass wir spätestens seit 2013 dann tatsächlich ja auch mit Hawkeye einen Anbieter haben, der im Beachvolleyball Einzug gefunden hat, und ich wollte den Ball bekommen. Hab ihn nicht bekommen, Gott sei Dank, und der Ball war im Aus.
Und aus meiner Sicht. Die ersten Gedanken, als der Schiedsrichter angezeigt hat, der Ball ist im Aus.
Guck mich nicht so an. Ja. Das muss ich wieder zugeben. Ich habe gedacht, ich war mir nicht sicher, ich war weiter weg. Ich war im Block, ich konnte das gar nicht genau sehen. Er hat aber ausgezeigt, der zweite Schiri hat, glaube ich, ausgezeigt, ne? So gemacht.
Ja.
Ich wollte Julius mit ihm jubeln und dabei so ein bisschen eventuell Tatsachen schaffen. Dass der Ball, also das wäre völlig unnötig gewesen.
Formuliert.
Ja, der Schiedsrichter hat ja schon, man kann das jetzt logischerweise nicht sehen, aber diese gekreuzten Arme heißt schon final, da kann auch eigentlich nichts mehr, aber ich wollte auf Nummer sicher gehen, ja, und wirklich den Abdruck dann auch eventuell unkenntlich machen. Lange Rede, kurz Sinn, ich habe es nicht geschafft. Julius war so voll gepumpt mit Adrenalin und ich muss zugeben, ich bin auch nicht stolz darauf, so im Nachhinein, also ich erzähle sonst auch viel über den Vorteil von Werten auch im Sport, die auch zum Erfolg führen, nicht nur, weil es nett ist, sondern die auch sehr wichtig sind für einen sportlichen Erfolg. Deswegen ist das keine Sache, auf die ich jetzt besonders stolz bin. Aber das waren in der Tat meine Gedanken. Damals noch nicht gejubelt, sondern erstmal sicher gehen, dass es auch wirklich dann safe ist.
Ja. Das sah auch von außen, sieht es dann ein bisschen dilettantisch aus, weil Julius der sich dem so ein bisschen entziehen
möchte. Ja, Julius wusste auch, glaube ich, nicht genau, was ich vorhatte.
Der hat ja auch keine Zeit dafür. Du übst so einen Olympia-Jubel ja auch nicht, auch nicht unter der Dusche, wenn du ganz mit dir alleine bist. Also das, da war natürlich dann Emotionen drin. Aber ich finde, das beschreibt Jonas dann auch als Typ ganz gut, ne? Dass man selbst in der Situation, hätte ich nie im Leben an das Regelwerk gedacht, was passiert denn dann, wenn da jetzt zwei sich umarmend auf diesem Abdruck liegen sollten. Hätte ja auch einfach durch Zufall sein können, dass man im Jubel diesen Abdruck verwischt, also jetzt ohne Hintergedanken. Was passiert dann? Hätte ich jetzt in dem Sinn auch nicht drüber nachgedacht, aber es ist müßig, darüber nachzudenken. Ich bin aber letztendlich froh, dass es so geklärt wurde. Und ich finde es zumindest schön, dass wir dann auch letztendlich mit dem Shakehand des Gegners, die ja am Anfang auch ein bisschen fragwürdig da reingeguckt haben, aber dann sehr, sehr schnell das Urteil akzeptiert haben, was man ihnen auch irgendwo ja hoch ansehen muss, so eine Situation dann zu akzeptieren und nicht aus der Diskutiererei vielleicht auch so ein Olympia-Jubel, jetzt wie er aus unserer Sicht eben stattgefunden hat, dann zu zerstören mit Protest und allem drum und dran. Das hätte ja sich noch eine halbe Stunde hinziehen können, wenn man dann sportpolitisch wird. Und das haben sie relativ.
Das wäre die nächste Frage gewesen, ja.
Ja, die haben, also ich habe, wenn man die Bilder sich anguckt, er zeigt dann da drauf und auf den Abdruck der Brasilianer, kommt auch drunter am Netz dann zu und sagt so, hey, hier, ne, so ein bisschen so, der war doch aus. Nur, wer die beiden kennt, wenn du in dem Moment deines größten Spiels um den Erfolg, also gut, wäre weitergegangen, wäre nicht so, dass sie gewonnen hätten, ne? Dann wäre es halt 15 beide gewesen, aber es wäre nur weitergegangen, dann reagierst du anders, wenn es eine klare Fehlentscheidung war, dann tickst du aus, dann fluchst du rum, dann redest du auf den Schiri ein und für mich ist das der Beweis eigentlich dafür, dass der Ball zumindest mal nicht klar drin gewesen sein kann. Es gibt ja so Bälle im Beachvolleyball, die kann man drin geben oder auch aus. Das ist Sand.
Hawkeye mittlerweile, ja.
Ja, ja, selbst da. Das ist manchmal, ist das Sand, der draufgespritzt ist, von dem, der aufgewirbelt wurde, oder ist das vom Ball gewesen? Es gibt solche Bälle und ich glaube, so etwas war das und der war auf keinen Fall deutlich drin. Dann hätten sich die Brasilianer anders aufgeführt als in dem Moment. Trotzdem gebe ich Julius recht. Auch dann hatten die wirklich die Größe. Ne? Also Alisson, der hat davon geträumt, der Emmanuel hat schon ganzen Medaillensatz, Olympiamedaillen, dann auf jeden Fall gehabt.
Habt ihr ihm eigentlich doch auch die wunderbare Möglichkeit gegeben.
Genau, komplettiert. Der brauchte die Silberne, wir haben sie ihm gegeben. aber dann reagierst du, also die haben dann schon wirklich uns danach auch, und ich war mit dem Manuel bei der Dopingprobe, da hat er dann auch mit dem Bier, hat er da dann auch nochmal angestoßen, gratuliert und das war schon, haben sie auch Größe bewiesen. Ja.
Ist ja auch schön, wenn so eine Geschichte dann auch wieder rund wird hinten raus. Das finde, also von dieser Kommunikation danach wusste ich nichts, logischerweise, aber das finde ich dann auch sehr schön, weil ich mir das sehr schwer vorstelle, in der größten Niederlage deiner Karriere, was ein Olympiafinale ja dann in der Sportart letztendlich ja ist, von der Wertigkeit des Wettkampfs her, da so dazu zu stehen und die Größe zu haben, okay, die Entscheidung ist gefallen und da sich nicht weiter dran aufzuhängen, das finde ich groß von ihm, ehrlich gesagt. Und ich weiß nicht, ob ihr es erwartet habt oder ob es dann für euch auch überraschend kam in der Situation.
Ja, man muss dazu sagen, die größten, also wir hatten viele Freunde auf der Tour, sag ich mal, und mit sehr vielen Teams kamen wir sehr gut aus, oder mit den allermeisten eigentlich. Beachvolleyball ist eine sehr kollegiale Sportart. Die beiden waren jetzt nicht die allergrößten Sympathieträger, könnte man vielleicht so sagen.
Ja.
Oder wir hatten uns schon mit denen auch mal gerieben, ne? Große Rivalität auch über die Jahre. Das waren jetzt nicht aus unserer Sicht das beliebteste Team überhaupt. Und dann ist es nochmal natürlich stärker, wenn man da aber auch sich auf Augenhöhe dann auch begegnen, auch nach dem Spiel und dann auch den Respekt zollt. Und das haben sie auf jeden Fall gemacht und wir natürlich auch. Also wir haben jetzt die dann auch nicht da irgendwie belächelt oder dann irgendwie, ne, sondern ich meine, das ist der Manuel, das ist der größte Beachvolleyball aller Zeiten. Das ist ein Idol, ja, was der auch für die Sportart gemacht hat, nicht nur in Brasilien, sondern weltweit. Und das haben wir ihm dann schon auch entgegengebracht, auch wenn wir mit manchen Dingen von ihm vielleicht auch nicht immer einverstanden waren.
Ich würde gerne irgendwie den Schwenk schaffen. Ich weiß noch nicht, wie ich das würdig hinkriege, dass man von Situationen übermannt werden kann, im Positiven wie im Negativen, und dass es manchmal auch anders ausgehen kann, mit einer Situation umzugehen. Wir kommen zu dem, was ich vorhin schon mal angeteasert habe, zu einer Situation 2000, jetzt müsst ihr mir den Wettkampf noch sagen, als ein ganz ikonischer Satz dann von Julius gefallen ist.
Wollte-Turnier in Irland?
Ja, genau, ja, das ja, kann, genau.
Kann Julius machen.
Genau, also ich versuche die Situation zu skizzieren. Blockversuch von dir, Jonas, du bekommst einen Ball frontal ins Gesicht auf deine Sonnenbrille. Möchtest die Sonnenbrille sauber machen? Möchtest dir Sand aus den Augen machen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe? Schiedsrichter pfeift wieder an, beziehungsweise sagt Zeitverzögerung. Und daraufhin bricht eine große Diskussion los. Kommt ja auch zum Thema Werte im Sport letztendlich. Wenn man sich dann unfair behandelt fühlt, dass das nicht immer auch ruhig vonstatten gehen kann und muss.
Du kannst gleich übernehmen, Julius. Vielleicht fang ich an.
Naja, es geht, geht schon wieder los.
Nein, also ich gehöre schon eher zu den ruhigeren, zumindest mal bei uns im Team, auf dem Feld. Aber mit ungerecht behandeln habe ich mein Problem. In der Tat. Und ich krieg das Ding voll in die 12, also ins Gesicht. Brille war komplett nass, Schweiß, Sand, alles drin. Die musste ich, das hat auch überhaupt nichts mit Zeitspiel zu tun, die musste ich säubern. Schiedsrichter hat es mir partout nicht geglaubt. Also das kann man natürlich auch als taktisches Mittel nehmen. Es gibt auch Leute, die dann dreimal hinrennen oder so. Das war es nicht. Sondern in dem Moment musste ich die Brille reinigen und der hat mir halt eine gelbe Karte wegen Zeitspiel gegeben. Habe ich mich aufgeregt. Julius hat es dankend angenommen. Es lief gerade eh nicht so gut sportlich bei uns.
Man muss dazu sagen, eine gelbe Karte im Beachvolleyball ist per se erstmal überhaupt nichts Schlimmes.
Nichts Schlimmes.
Das ist eine Verwarnung, da passiert nichts.
Passiert nichts, genau. Aber wir haben es zum Anlass genommen, uns ein bisschen aufzuregen. Ich mich auch, weil ich mich auf ungerecht behandelt fühle. Julius ist dann eingestiegen. Was man nicht in dem Film genau erkennen kann, Julius bekommt dann die rote Karte. Die habe nicht ich bekommen. Du hast ja wahrscheinlich aus dem Hintergrund gepöbelt. Ja, ja, der zeigt dann auch die Dings an. Ja, irgendwo steht auch, dass ich die, ich habe die rote Karte nicht bekommen.
Jetzt räumen wir mal mit den ganzen Gerüchten.
Julius hat die bekommen. Ob gerecht oder nicht, will ich gar nicht, weiß ich nicht. Aber Fakt ist, wir wurden dort, also das war schon hart dann so, ne? Ja, wenn's lief eh nicht gut, das war ein schlechtes Spiel von uns. Wir lagen hinten und wenn du dann auch noch vom Schiedsrichter dann so eine Aktion, das war einfach, hat uns wild gemacht und jetzt kann Julius weitermachen.
Jetzt darf Julius weitermachen.
Alles gesagt. Also ich habe wieder gelernt, dass ich dachte wirklich so, das ist ja keine Szene, die ich mir tagtäglich anschaue, auch nichts,
kriegt worauf man stolz ist. Gezeigt.
Den kriegst du einfach vorgeschlagen, wenn du wieder auf YouTube warst. Nee, ich glaube, das war von allen Beteiligten, von mir auf jeden Fall, keine Glanzleistung. Das war eine Phase, in der Schiedsrichter versucht haben, diese langen Pausen irgendwo zu unterbinden. In Finalspielen wird das dann nochmal mehr gemacht, weil es TV-Spiele sind, die dann auch eine höhere Wertigkeit haben. Das hat er, finde ich, nicht gut gemacht. Wir haben kein gutes Spiel gespielt. Es war gegen unsere holländischen Freunde, die uns sehr, sehr gut kannten, die schwer für uns so zu packen waren. Es war das Ende einer Saison, das Ende eines Turniers dann auch. Und da hat er letztendlich komplett Sicherungen durchgebrannt, ne? Ich bin im Nachhinein fast froh, weil, ja,
darf ich den Satz einmal zitieren, dass alle wissen, worüber wir reden?
Ja,
das und nicht, um mich bloßzustellen, ich habe dann auch einen Anschluss.
Dass ich sage, das zeigt auch so ein bisschen, in welcher Situation ich da war. Ich habe das war so.
Lass dir doch mal das Zitat bringen.
Ja, bring es.
Stand am Schiedsrichterstuhl und hat gesagt, I will destroy your career, medical timeout.
Ja, 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 genau. Das war so die Phase, wo ich, ist auch so bitter, das ist ja auch zeigt, wie wenig ich im Vorhinein wahrgenommen habe, dass natürlich auch Schiedsrichter Karrieren haben. So.
Ja.
Und ich dachte dann, okay, wie kann ich dem Arschloch halt am meisten wehtun, indem ich jetzt seine Karriere kaputt mache, indem ich mich selber aufführe wie so ein wild gewordenes Kind. Und ja, aber das wollte ich gerade sagen, ich bin fast froh, dass es jetzt nicht irgendwie in die derbste Beleidigung abgedriftet ist, weil ich kannte auch ein paar andere Schimpfwörter als I will destroy your career, medical time oder so. So, dem Englischen war ich da schon ein bisschen mächtiger und wenn das eben jetzt immer auf YouTube wäre, weiß ich nicht, ob ich da so stolz drauf wäre. So zeigt es letztendlich auch was, dass halt Sportler, und das gehört dann ja dann dazu, dass das halt auch mal komplett austicken kann, ne? Weil man das ja auch nicht aus Spaß zusammenkommt und eigentlich das Schönere daraus ist eigentlich, was danach dann passiert ist. Dass man sich erst ein halbes Jahr lang aus dem Weg gegangen ist, er nie wieder ein Spiel von uns gepfiffen hat, bis zum olympischen Finale. Weil da war er dann tatsächlich unser Schiedsrichter. Das eigentlich echt.
Der abgepfiffen hat.
Der abgepfiffen hat. Also eine Wahnsinnsgeschichte. Und ich habe dann irgendwann mit ihm eine witzige Situation gehabt, so nach einem halben, dreiviertel Jahr. Wir haben uns, er ist auch ein stolzer Typ, Portugiese, ich mache ihn da so an. Er kommt ja auch nicht gut aus der Nummer raus.
Klar.
Die Klickzahlen auf YouTube gehen hoch, für ihn ist es peinlich. Er darf uns nicht mehr pfeifen, das heißt, er konnte dann auch oftmals Finale, wo in dem wir standen, nicht pfeifen, Halbfinals nicht, gute Spiele für ihn. Und am Ende haben wir dann irgendwann mal im Aufzug zusammengestanden durch Zufall. Also so eine klassische, also du bist allein im Aufzug, wer steigt zu? Er. Und du denkst so, scheiße, drehst dich weg. Und wir guckten uns beide, wir haben kaum gesprochen, guckten uns nur an, fingen beide an zu lachen und sagten, komm, eigentlich doch auch dämlich, wie wir uns jetzt hier verhalten. Und dann total interessant, ich bin super froh, dass es die Situation gab, dass ich in das Olympiafinale reingehen konnte und diese Situation gar nicht mehr auf dem Schirm hatte. Dass da mal so ein Riesen-Eklat war, das war für mich schon befreiend, dass du da nicht denkst, oh, der hat's dir irgendwie und drückt dir nochmal einen rein.
Ja, und vielleicht, wer weiß, vielleicht ist er deswegen nicht runtergegangen. Man darf ja runtergehen, den Ball kontrollieren. Vielleicht hat er Angst davor gehabt, dass Julius diesmal wahr macht und seine Karriere wirklich beendet.
Vor 10 Millionen Zuschauer.
Wenn er uns den Matchball dann nochmal abspenstig macht.
Ja. Aber eine schöne runde Geschichte eigentlich. Dann auch, wie sich sowas, darauf wollte ich dann hinaus, ich kannte sie gar nicht so en Detail, aber umso besser. Guck mal, das ist das Schöne, wenn man hier so lauschig zusammensitzt. Wir haben eine Kategorie in dem Podcast, wir sind jetzt schon über eine Stunde. Vielleicht müssen wir das sogar splitten dann am Ende. Wir haben eine Kategorie im Podcast, da spielen wir jetzt mal den Trainer und dann dürft ihr ein bisschen drüber reden, was euch wichtig ist und nicht, was mir wichtig ist in diesem Gespräch.
Unser Thema.
So, mein Thema beziehungsweise euer Thema, was ihr mitgebracht habt, worüber ihr gerne sprechen wollt, was euch am Herzen liegt. Was wäre das denn für ein Thema?
Oh, ich glaube, wenn's irgendwie ein Thema gibt, dann ist es, dass wir schon in den Jahren viel über uns gelernt haben, aber auch wie man letztendlich mit sehr unterschiedlichen Charakteren also trotzdem erfolgreich sein kann. Also dieses Thema Diversity, Teambuilding, wie baue ich Teams auf, was mache ich, wenn da eben, das war bei uns ja fast Zufall, Jonas hätte ja auch einen Charakter haben können, der mir viel, viel näher ist und ich hätte ihm vielleicht auch wesentlich sympathischer sein können zum Zeitpunkt der Teamgründung. Aber hinzugehen und zu sagen, auch wenn wir vorher in dem Fall ja sogar das Extremste erlebt haben, nämlich Konkurrenten, bis ja stark verfeindet ist hart, aber mindestens starke Konkurrenten waren und dann ein Team daraus aufbauen wollen mit noch drei auch wieder komplett konträr zueinander stehenden Persönlichkeiten im Trainerteam, das auf die Kette zu bekommen. Ich glaube, das hat uns ja viel, viel gelehrt und das war damals die richtige Entscheidung. Und wir halten darüber ja auch oftmals dann Vorträge, wo wir eben die Themen herausstellen, wie wir es hinbekommen haben, dann dennoch unsere Stärken auszuspielen, ohne den anderen zu stark zu verändern.
Also ich stimme Julius zu 99% zu. Du hast jetzt gerade gesagt, obwohl wir so unterschiedlich waren. Also ich glaube, und das sagen wir auch, ich denke mal, du hast nur vielleicht, oder ich habe es darauf falsch verstanden, ich glaube, es war sogar eine Stärke oder ein Vorteil, dass wir so unterschiedlich waren. Also es ist eigentlich ein Plädoyer, was wir hatten für heterogene Teams. Sicherlich hat das auch, birgt die Gefahr von Kollateralschäden, ne? Also es ist schon auch Arbeit, in so heterogenen Teams unterwegs zu sein und Stichwort, alle Persönlichkeiten zuzulassen, dass jeder auch sein Selbstbewusstsein behält, sich keiner da übervorteilt fühlt und auch andere Ansichten zuzulassen. Ja? Aber ich glaube, dass das potenzialerweiternd ist und wir haben es als Vielfalt wahrgenommen. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass das für uns, wenn man das gehandelt bekommt, diese Unterschiedlichkeit, ja? Deswegen war auch der Sportpsychologe auch für uns auch wichtig, wir haben das auch sehr offensiv angesprochen. Wir haben diese Unterschiedlichkeit gar nicht negiert, sondern wir haben gesagt, ja, die ist da, die wollen wir auch jetzt nicht wegdrücken, sondern wir wollen sie eher kultivieren, ja, und das Beste daraus machen und das Beste rausholen daraus. Und wir haben es als Vielfalt gesehen, nicht als Unterschiedlichkeit und haben gemerkt, dass wir mit so einem Team in der Lage sind, so unser Anforderungsprofil der Sportart sehr breit abzudecken. Also wir hatten für sehr viele verschiedene Situationen und Probleme mindestens einen Spezialisten im Team. Und das geht eben nur, wenn du so unterschiedliche Charakteristika oder Charaktereigenschaften in deinem Team vereinst. So, und wenn du 5 Leute hast, die alle sehr ähnlich ticken, hast du vielleicht eine Menge Spaß, aber für bestimmte Situationen hat da keiner eine Antwort drauf. Und Und das ist bei uns anders gewesen. Wie gesagt, es war auch Arbeit und wir hatten auch sicherlich Phasen, wo es schwierig war. Und unser Teamchef, der Jürgen Wagner, war auch mal eine Saison lang auch raus, auch weil es ein bisschen schwieriger war innerhalb des Teams. Auch das haben wir dann wieder zusammengebracht. Aber unterm Strich haben wir davon sehr, sehr, sehr profitiert. Und Werte spielen eine große Rolle. Ja? Vertrauen, Offenheit, Respekt. Ich glaube, das sind so drei Werte, die in gerade so heterogenen Teams wirklich wichtig sind. Ja? Also Respekt vor anderem sozialen Background, Respekt davor, dass andere anders umgehen mit Problemen, andere Art der Kommunikation haben. Das schließt ja auch unser Trainerteam mit ein. Unterm Strich war das ein Alleinstellungsmerkmal, was wir hatten. Also ich kenne auf der World Tour eigentlich kein anderes Team, wo Trainer und Spieler auch so unterschiedlich irgendwie getickt haben und das zugelassen haben. Und mit Anfang 20 hätte es nicht funktioniert. Ich gebe zu, ich hätte wahrscheinlich mit Anfang 20 gesagt, nee, mit Julius, das funktioniert nicht. Der ist nicht nur anders, der...
Der sieht auch anders aus.
Der sieht auch anders aus als ich. Nee, aber der füllt so dieses... also Julius war immer Profi, das will ich überhaupt nicht sagen, aber er füllte das vielleicht anders aus, als ich es gemacht habe. Ja, ich bin eher vielleicht so ein bisschen geradlinig, vielleicht auch langweilig und ein bisschen bieder unterwegs. Für mich muss immer alles irgendwie gleich sein in der Vorbereitung und da hole ich meine Sicherheit her und Julius ist da viel mehr Bauchmensch und...
Aber jetzt fegt den
Hammer. Ja, das kriege ich hier. fühlt er mehr in sich rein und ist viel spontaner und lenkt sich eher dadurch Aktionen ab, ja, trinkt hier noch ein Käffchen und spricht da noch was, was für mich alles eher Ablenkung bedeutet hätte. Ich wollte für mich alles immer gleich machen, um top vorbereitet in die Spiele zu gehen. Und auch abseits habe ich dann eher vielleicht auch ein bisschen mehr die Ruhe genossen. Auf Turnieren war ich auf dem Zimmer, habe da versucht, mich zu erholen. Julius ist dann eher so ein bisschen unterwegs gewesen, ja. Nicht unprofessionell, will ich dann überhaupt nicht sagen, aber schon ganz anders das ganze Ding gelebt. So, ja, musste auch mal was anders machen, mal ausbrechen und ich brauchte das nicht unbedingt. Und mit Anfang 20 hätte ich gesagt, nee, also jemand, der so unterwegs ist, das kann in einem Mid-Volleyball-Team dann nicht harmonieren, nicht funktionieren, wird nichts. So, und das hast du auch gerade gesagt, wir haben sehr viel gelernt in der Zeit über uns, auch verschiedene Wege zuzulassen, jemanden nicht zu verändern, sondern, also ich hätte wahrscheinlich von Julius gewisse Dinge einfordern können oder wir im Team, aber dann wäre er uns wahrscheinlich nach einem Jahr vielleicht mental vor die Hunde gegangen. Er hat den Spaß verloren, wäre nicht mehr so mit seiner Energie da rein. Und das zu erkennen, ist nicht immer ganz leicht. Und das ist, glaube ich, auch eine Lehre, die ich auf jeden Fall mitgenommen habe, dass man das zulassen kann und muss, innerhalb gewisser Regeln natürlich. Die gab es auch für uns in dem Team. Aber da konnte jeder schon dann er selbst sein und sich einbringen. Und das war, glaube ich, ein riesen Mehrwert, den wir hatten.
Ihr habt das Thema ja dann auch mit Vorträgen, wie du es gesagt hast, und auch dann, ich erinnere mich an Covershooting für die GQ auch, wo das auch in die Richtung ging, dass das Thema aus dem
Sportler. Da waren wir doch sehr gleich.
Das stimmt, da wart ihr dann wieder sehr gleich, das stimmt. Aber dass euch das auch sehr wichtig war, das Thema weiter zu transportieren, das weiterzugeben, diese Erfahrungen, die ihr gemacht habt, woher diese Motivation, dass auch auf unternehmerische Bereiche durch Vorträge oder auch an der Uni Hamburg habt ihr den Vortrag, glaube ich, gehalten im Zuge der Weltmeisterschaft letztes Jahr. Das Thema weiter zu verbreiten und unter die Leute zu bringen.
Ja, also du sprichst ja jetzt zum einen die Homophobie-Kampagne an. Ja. Als dieser sensationelle Moment kam, dass Jonas und ich uns geküsst haben.
das hättet ihr vorher auch nicht gedacht wahrscheinlich.
Nee. Aber gut, da als Botschafter für diesen Aspekt dann zu stehen, kam natürlich auch über den Bekanntheitsgrad dann des Olympiasiegs. Ich glaube, das war dann nochmal sicherlich ja eine ganz andere Seite dieser Diversity-Thematik. Über Vorträge, klar, geben wir da unser Wissen immer wieder gerne weiter. Das, was ich in Hamburg für den Vortrag hatte, war allerdings ein anderes Thema.
Ah, okay.
Das,
bin ich falsch informiert.
Da ging es eher um Teambildung. Es war ja dann für Julius und Clemens so ein bisschen einzuleiten, was sie da erleben werden in den kommenden Tagen. Aber ja, es ist immer ein bisschen interessant, finde ich, wie man es sieht mit der Diversity-Thematik. Ein Stück weit war es so, dass wir eben gelernt haben, dass es für uns nur so geht, wenn wir uns mit diesen Aspekten ganz, ganz stark auseinandersetzen, weil wir, oder ich zumindest auch in der Erfahrung dann aus den Olympischen Spielen 2008 gemerkt habe, wenn ich das jetzt nochmal so angehe mit einem Typus Jonas, der dem Christoph Diekmann sicherlich ähnlicher wäre, dass ich da eine andere Herangehensweise fahren muss und mich auch selber irgendwo in einem Team anders einbringen muss, war es sicherlich so unter dem Aspekt des Lernen dann verortet. Aber dass dieser Diversity-Faktor irgendwo wo wichtig ist und das Unternehmen ja mehr und mehr sich auch Teams genau so zusammenstellen, das steht, glaube ich, außer Frage und deshalb machen wir das auch so gerne. Für uns ist es ja auch immer interessant, dann in Unternehmen zu gehen und dort festzustellen, wow, die haben eigentlich an den gleichen Punkten ihre Probleme, wie wir sie auch hatten. Weil wir ja dieses tagtägliche Büroleben in dem Sinne dann als Leistungssportler zumindest gar nicht hatten. Und die Erfahrung dann mitzunehmen oder weiterzugeben, das macht uns viel Spaß.
Und ich glaube, ich mal von der Ferne interpretiert, es wird dem einen oder anderen sicherlich helfen, sich mit dem Thema zumindest mal auseinanderzusetzen. Weil allein jetzt durch Zuhören zu dem ganzen Thema über unterschiedliche Charaktere, sage ich mal, einen gemeinsamen Erfolg zu erzielen und auch zu erzielen, weil man eben unterschiedlich ist, das finde ich unheimlich interessant und nicht diese Harmoniebedürftigkeit in Anführungsstrichen als Grundlage zu nehmen, sondern das Können und daraus eine Stärke machen, dass man eben verschiedene Stärken hat und das dann zu bündeln sozusagen. Ich würde gerne noch über Themen wie das Karriereende aufgrund von Verletzungen etc. sprechen. Wir müssen es auf jeden Fall nochmal treffen. aber so langsam muss ich oder möchte ich zum Ende kommen und da habe ich mir noch eine Mini-Schnellfragerunde ausgedacht, um nochmal die ein oder andere Anekdote vielleicht aus euch rauszukitzeln. Bevor ich die drei Schnellfragen stelle, nochmal einmal, ich habe gelesen bei Julius, da gab es ein Interview gehabt von den Veranstaltern der Major Tour, wo es darum ging, was bleibt euch vom Partner, von diesen vielen Reisen, von den vielen Stunden auf dem Zimmer in Erinnerung? Und da hat Julius, wie aus der Pistole geschossen, gesagt, der Rückengurt.
Ach.
Was hat es damit auf sich?
Ja, Jonas hat es ja vorhin schon angeleitet, angesprochen. Er hat ja immer ein bisschen mit seinem Rücken zu kämpfen gehabt und hatte einen, ja, wie man sich das vorstellt, so ein Thermogurt mit Unterstützung und vielleicht auch einer kleinen Massagefunktion. Auf jeden Fall jetzt halt so ein ordentlicher Schinken, den er da um den Rücken getragen hat.
Und halt nur einen.
Ja. Wir sind Beachvolleyballer, ja. Bei uns ist das nicht so, dass da der Zeugwart da 10 Gurte hinlegt. Ja, und wenn du dann nach Asien reist und von Turnier zu Turnier und keine Möglichkeit hast, den zu waschen, ja, dann fängt er an.
Ich merke, worauf es hinausläuft.
Kleine Hotelzimmer und den Rest kann sich jeder denken. Ja, ich habe in der Tat kein Training, kein Spiel ohne den Rückengurt gemacht. Ich glaube 12 Jahre lang. Und zwischendurch hatte ich schon mal 9, so lange hat er nicht gehalten. Aber ich hatte jetzt in der Tat nicht 3 Stück, die ich dann reihum gewechselt habe. Und naja, der roch nicht immer sehr ansehnlich. Ansehnlich ist schön, ne? Ihr wisst, was ich meine.
Naja, sehr gut, sehr gut. Dann kommen wir zur Schnellfragerunde und die erste Frage geht auch so ein bisschen in die Stichrichtung. Was ist denn so, was würdet ihr sagen, vielleicht die beste oder lustigste Anekdote, die ihr als Team erlebt habt in den 4 Jahren? Brink Reckermann.
Boah. Ja. Lustigste. Wir hatten schon viel zu lachen eigentlich, ne? Also war nicht so, dass uns da...
Ihr könnt auch 2 erzählen. Also wenn ihr jetzt Entscheidungsprobleme habt, dann...
Also eine, also ich erinnere mich zum Beispiel an unsere WM in Rom, die war stark, da haben wir in der Tat gemeinsam und auch beide durchaus ausgiebig gefeiert,
ja,
Bronzemedaille, wir können nicht nur Goldmedaillen feiern, wir können auch uns über Bronze freuen und ja gut, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das war...
ich weiß, du kannst es nicht sagen.
Ich
stand da auf dem Auto.
Ja.
Auf so einem italienischen Fiat 500, glaube ich. Oder war es ein Smart?
Ich meine Smart sogar, natürlich.
Wenn es davon irgendwelche Fotos gibt, dann
Videos
wird das,
gibt
die,
es.
Dann wird das irgendwie ein Screenshot daraus.
Ja.
Man kann sagen, dann wird das das Titelbild.
Wir müssen noch ein bisschen warten.
Könnte das das Titelbild dieser Episode werden.
Aber keine bleibenden Schäden. Aber beim gleichen Turnier, gut, das war jetzt nicht so lustig, aber das war schon, das zeugt auch wie die Feier wahrscheinlich war, ich habe dann meinen Perso verloren. Konnte nicht fliegen und bin dann mit dem Pokal, der ist auch kaputt gegangen bei der Flucht, um Gottes Willen, bei der Fahrt zurück vom Flughafen zur Polizeibehörde, die mir dann irgendwie mit, ich weiß gar nicht mehr wie, ich hatte dann irgendwie Studentenausweis, weil den haben die mir so einen vorübergehenden erstellt und ich bin auf letzte Sekunde dann doch noch in den Flieger rein und nicht geduscht, oh, es war widerlich. Das war...
Also nicht nur Julius hat unter deinem Schweiß gelitten mit dem
Boot,
sondern auch die...
Ja, genau, da durften Gäste alle mal dran kosten.
Ja. Ja. Sorry, die Geschichte noch zu Ende zu bringen, aber du hast dann den Flug bekommen.
Ich hatte den Flug bekommen, ging gut und Pokal leider hat gelitten. Ja.
Ist der dann wirklich kaputt gegangen im klassischen Sinne?
Oder ja, aber ich habe ihn noch. Ich überlege jedes Jahr, ob ich den ganz weg tue. Ich habe gebe ich zu, kaum Pokale mit nach Hause genommen. Meistens haben wir die, war auch schwer zu transportieren, dann durch die Weltgeschichte, dann irgendwelchen Balljungen oder Schiedsrichter, nein, den nicht, verschenkt, aber den vom WM, von der WM-Bronzemedaille habe ich schon mitgenommen, aber den gibt es noch zu Hause. Ja. Der hatte so eine Weltkugel oben drauf und die ist in der Mitte einmal durchgebrochen und die kleinen Stücke habe ich entsorgt, genau, wie die Welt nun mal gerade so ist. Genau. Und ja, den gibt es aber noch. Ja.
Das ist doch schön. Dann wäre das nächste euer größter Sportler-Moment. Wir haben über zwei Momente schon gesprochen, aber vielleicht gibt es ja auch was ganz anderes. Irgendein Turnier in der, als in der U17 oder so. Was war so der größte Moment für euch als Sportler? War das wirklich Olympia, weil es das größte Turnier ist, oder war das vielleicht was ganz anderes?
Ich glaube so für mich, weil es so eine immens große Bedeutung hatte, jetzt auch im übertragenen Sinne war, ich glaube, mein erstes Spiel bei Olympischen Spielen. Ich weiß noch, wie surreal sich das angefühlt hat, wie viel ich da für mich rein interpretiert habe, dass es so eine große, wie so eine Meisterprüfung war und letztendlich auch nicht mit dem zusammenpasste, weil ich das eben immer das große Ziel hatte, bei Olympischen Spielen teilzunehmen. Ich ja jetzt auch aus dem Hallenvolleyball nicht eine großartige Karriere durchlaufen bin, da oft gehört habe, dass es für oben auf jeden Fall nicht reichen wird, dann sich das selber irgendwo zu beweisen und dann, ja, was machst du dann da? Dann trittst du da an, um den Beweis anzutreten, dass du bei Olympischen Spielen dabei bist. Also in dieser Gemengelage war ich da und das übermannte mich komplett. Ich glaube, das war so ein, ja, so auch dann, wo man so spürte, was schwer in Worte zu fassen ist, was Olympia dann mit einem macht. Das ist einfach was ganz Besonderes und dem ordnet man ja dann auch eben ganz, ganz viel seines Lebens ja unter. Das machen ja die Leistungssportler nicht unbedingt aus Jux und Dollerei, sondern eben aufgrund dieser wunderschönen Thematik der Olympischen Spiele.
Jonas, wie ist es bei dir?
Ich habe gerade überlegt die ganze Zeit, ob es einen Moment gab und ich glaube nicht. Und ich glaube, der Grund ist, dass man sich ja über einen Stadtmeistertitel, den man vielleicht in jungen Jahren holt, nicht weniger freut, als wenn man dann 15 Jahre später Olympiasieger wird. Also die Emotionen und Adrenalin und was auch immer da freigesetzt wird, das unterscheidet sich ja eigentlich gar nicht.
Hast du auch deine Kollegen gepackt und über die Linie geschliffen?
Ja, vermutlich.
Also ich ziehe dich jetzt so lange über die Hallenlinie, bis dass die ausgeblichen ist.
Vielleicht auch noch ganz, ganz andere Dinge. Nee, was ist ja so? Also das ist ja das Schöne am Sport. Oder auch jetzt, ich spiele jetzt Tennis in der drittuntersten Liga und trotzdem ist so dieses Gefühl, Wettkampf ist Wettkampf. Und auch da freut man sich über die kleinen Titel, obwohl wir wissen, dass da noch Millionen andere besser sind, was über Olympiasieg nicht mehr der Fall gewesen ist. Aber das ist ja das Schöne an dieser Sport oder generell am Sport. Und danach kam dann irgendwann, der erste deutsche Meistertitel, Markus Diekmann. Ich habe noch Bilder vor Augen, wie wir da durch den Sand geflogen sind. Also mehr Jubel als das geht eigentlich nicht. Und verglichen jetzt im Nachhinein mit Olympiasieg ist das natürlich sportlich geringer einzuordnen. Ne? Dann die erste EM-Titel. Das Schöne ist, es ist auch genau der Reihenfolge passiert. Also deutsche Meistertitel, dann EM, dann irgendwann WM. Da denkst du auch, mehr geht eigentlich nicht. Und dann bist du bei Olympia und dann freust du dich genau so dann noch einmal. Und deswegen ist es einfach schön, solche Momente, solche auch Adrenalinschübe und auch so ein gewisses Gefühl von sportlicher Befriedigung dann für das, was man vorher dann auch erarbeitet und geleistet hat, dann da erleben zu können.
Letzte Frage, dann habt ihr es geschafft. Wir haben jetzt über den größten Sportlermoment gesprochen, der größte nicht-sportliche Moment vielleicht auch in eurer Volleyballkarriere.
Das kann man sehr viel falsch machen, Julius. Und auch und sehr viel richtig.
Das bringt Klicks, wenn er jetzt sehr viel falsch macht.
Der beste nicht sportliche Moment in unserer Olympiakarriere.
Ja, in eurer Sportlerkarriere. Genau.
Ich weiß, dass ich sehr viel Freude daran hatte, noch die paar Tage nach den Olympischen Spielen und nach unserem Olympiasieg mir andere Wettkämpfe anzuschauen bei Olympia. Das war... Ich hatte die Möglichkeit, mir das Olympiafinale im Tennis anzuschauen, Wimbledon.
Murray?
Murray hat Federer da deklassiert. Das waren so Momente, also so ein Olympiafinale zu sehen und so diesen Spirit da zu spüren, auch feiern mitzuerleben. Die Hockey-Jungs kamen ja irgendwann dann auch feiernd ins deutsche Haus. Wir haben Spiel da verfolgt und Ich glaube, so diese Mythos Olympia, das war schon, da war schon sehr, sehr viel drin. Das hat immens viel Spaß gemacht, war eine tolle Lebenserfahrung und ja, letztendlich ganz, ganz viele Momente. Ich glaube auch der Olympiasieg von Laura und Kira dann 2016, wir haben ihn ja dann beide in dem Sinne kommentiert, war auch ein ganz, ganz toller Moment, auch für unsere Sportart, dass gleich 4 Jahre nach uns irgendwo ein neuer Titel errungen wird. Das war auch, finde ich, ein sehr, sehr schöner Moment. Nicht sportlich fällt mir da sonst relativ wenig Positives gerade ein.
Du meinst doch generell, oder?
Ja, generell.
Also mir fällt schon was nicht Sportliches ein. Also ich, für mich war ein sehr toller Moment, meine Frau zu heiraten und die Geburt meiner Kinder.
Aber ich dachte, es muss in Bezug auf Olympia sein.
In Bezug auf eure Sportlerkarriere.
Daniel, jetzt sagt das. Das habe ich alles falsch gemacht.
Kannst du direkt bilateral klären gleich. Nee, also schon im Zusammenhang mit der Sportlerkarriere, was um die einzelnen Spiele drumherum passiert ist, also was jetzt nicht auf dem Feld passiert ist.
Ja, dann stimme ich Julius zu an der Stelle. Der Mythos London, ich war auch in Athen. Natürlich ist es auch immer so ein bisschen geschwängert durch die eigenen Erfolge, aber ich glaube, auch ohne die kann man das nicht miteinander vergleichen. Das sagen auch ganz viele andere Athleten, die da waren. London hat wirklich diesen olympischen Spirit, diesen Flair, das, wofür es steht, Multikulti und dieses olympische Dorf, die Volunteers, das merkte man. Das war nicht nur dahergesagt oder projiziert von den Medien, das merkte man auch als Athlet. Und das war ein ganz, ganz tolles Gefühl von so einer Einheit, von einem weltumspannenden Ereignis, das, was es auch sein soll. Und das kann ich nicht an einer Situation festmachen, sondern wirklich an der Atmosphäre an sich. Das war gigantisch dort und da das ist sehr, sehr eindrücklich gewesen und ist es immer noch.
Sehr schönes Schlusswort, wie ich finde. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Wir haben jetzt deutlich über eine Stunde aufgenommen. Ich hoffe, es hat euch annähernd so viel Spaß gemacht wie mir und ich hoffe den Zuhörern auch. Vielen Dank den beiden Olympiasiegern, Lehrern, Jonas Reckermann und Julius Brink.
Sehr gerne.
Ich bin kein Lehrer.
Stimmt.
Es wurde viel gelacht in diesem Interview. Das ist ja dann ein schönes Zeichen für diesen Podcast und ich bin froh, dass aus diesen 45 Minuten, die ursprünglich angedacht sind, dann fast 90 Minuten geworden sind. Also, dass wir die Zeit verdoppeln konnten und dass Julius und Jonas den ganzen Spaß mitgemacht haben. Ich glaube, es hat sich gelohnt und ich hoffe, euch hat das genauso viel Spaß gemacht beim Zuhören wie mir beim Interview selber. Wenn es euch so viel Spaß gemacht hat, dann lasst doch gerne eine Rezension oder eine Bewertung da bei Apple Podcasts oder jeglichen anderen Podcatchern. Das würde mir zum einen sehr helfen und mich zum anderen natürlich sehr freuen. Meldet euch auch gerne direkt bei mir mit Feedback oder mit Vorschlägen für potenzielle Gäste. Da bin ich immer gerne für empfänglich. Daniel_Höher, H-O-E-H-R auf Instagram. Würde ich mich auch da sehr freuen, wenn wir da in den Austausch gehen könnten und wir das Ding weiter voranbringen, diesen Podcast und diesen Talk und uns weiter auf einer solch unterhaltsamen Ebene, glaube ich, wie in dieser Podcast-Episode bewegen können. In 2 Wochen geht es dann weiter und ich kann schon einmal ankündigen, es bleibt in der Riege der Olympiasieger. So viel kann ich, glaube ich, sagen. Auch jemand, der gerne viel redet, der einiges zu sagen hat, der viel, viel erlebt hat, sportlich wie privat. Ich sage noch keinen Namen, aber es lohnt sich auf jeden Fall, diesen Podcast zu abonnieren und weiter dran zu bleiben. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Adventszeit. Und dann hoffentlich bis bald. Bleibt alle gesund. Tschüss.